It's true, it's so true.
Wir haben so viel Material fürs Cold Intro.
Leider können wir nichts davon nehmen.
Ah, ja, schade eigentlich.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind schon wieder rum und es ist ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Mein Name ist Tobi, hallo.
Philippe blubbert auch ins Mikro.
Blubbert. Hallo, ihr Lieben.
Hallo, Philippe und hallo, Markus.
Hi.
Hallo, Sebo. Hallo, Philippe. Hallo, Tobi.
So, jetzt aber. Wir sind wieder da in Dreierkonstellation. Haben wir eine Weile nicht gehabt. Markus und ich haben in den letzten Male, beziehungsweise ich alleine, habe beim letzten Mal hier den Laden geschmissen. Jetzt sind wir wieder zu dritt und wir kehren zurück.
Ja, in unsere blaue Periode.
In die blaue Phase, die wir schon mal hatten vor einiger Zeit. Und das bedeutet, wir sprechen mal wieder über Sega, beziehungsweise über ein Sega-Spiel. Genauer gesagt handelt es sich um ein Mega Drive-Spiel, das damals ziemlich für Gesprächsstoff gesorgt hat und vielleicht auch ein bisschen missverstanden wurde.
Ja, das wurde garantiert missverstanden. Das habe ich mir ja vor längerer Zeit schon gewünscht, dieses Spiel. Und damit soll es heute gehen um Echo the Dolphin.
Ja, den ganz großen Delfin unserer Kindheit, oder?
Einen der beiden?
Ich habe auch immer an Flipper gedacht, muss ich sagen.
Na gut, Flipper ist vielleicht dann doch eher der Delfin der Kindheit unserer Eltern.
Entschuldigung, ich habe auch Flipper geguckt.
Echt?
Na klar. Nee. Wir hatten doch nix.
Ja, aber Flipper habe ich nicht gesehen. Nee. Also
Flipper, Lassie, Fury, die ganzen Viecher, die alle irgendwelche tollen Sachen konnten.
Nee, das ist an mir vorbeigezogen. Sharky habe ich geguckt. Von Hanna-Barbera gab es da so eine Serie.
Aber ein Hai ist kein Delfin, Tobi.
Das stimmt. Das ist wahr.
Nicht mal ein Säugetier. Philippe, hast du Flipper geguckt?
Dafür bin ich vielleicht ein bisschen zu jung. Also 1964 so, das ist nicht ganz meine Zeit gewesen.
Meine auch.
Eure auch nicht. Aber ich war dann doch eher in den frühen 90ern ein bisschen mehr im Fernsehen unterwegs.
Ja.
Na gut, ihr seid beides Kulturbanausen
ja.
Und hasst einfach Delfine. Darum fresst ihr auch immer Thunfisch.
Das stimmt.
Mhm.
Wir befinden uns also schon in den 90ern, das hast du schon richtig gesagt, genauer gesagt im Jahr 1992 und wo wir schon dabei sind, rattern wir vielleicht einmal kurz die harten Fakten runter, bevor es losgeht.
Ja, harte Fakten, richtig. Echo the Dolphin haben wir ja schon gesagt, der Entwickler ist Novotrade International gewesen, die haben sich später in Appaloosa Interactive umbenannt, der Publisher war Sega, das Erscheinungsjahr bzw. der Erscheinungstermin war der Dezember 1992, das Ganze ist, Tobi, dein Genre, Action-Adventure.
Ah, so wie jedes Spiel.
Im Prinzip wie jedes Spiel. Und das Ganze kam im Ursprung fürs Mega Drive, wurde dann auch umgesetzt für das Mega CD. Es gab dann auch Portierungen für das Master System und das Game Gear. Es gab auch eine originäre Umsetzung für Windows tatsächlich unter dem Label Sega PC. Und dann gab es noch so Neuveröffentlichungen einzeln auf Systemen wie PS2 oder Xbox 360. Es gab später auch noch auf dem Dreamcast weitere oder ein weiteres Echo-Spiel. Aber dazu kommen wir später.
Und dann halt die Collections.
Genau, und dann die unzähligen Collections, wo Echo zuletzt nicht mehr drin war. Aber auch dazu kommen wir später.
Sprechen tun wir heute über die Mega Drive-Variante, ne?
Mhm.
Und wir haben ja gerade schon gesagt, 1992 ist das Spiel rausgekommen. Und wir haben ja schon öfter festgestellt, dass vor allem die frühen 90er extrem ertragreich waren, was so ihr popkulturelles Erbe angeht. Und zum Glück müssen wir heute nicht betonen, wie toll das Jahr 93 gewesen ist. Allerdings verhält sich das beim Jahr 1992 nicht sehr viel anders, denn das war auch ziemlich toll, oder?
Ich würde sagen, dass man da genug Futter hatte, um zu spielen. Games bieten Sonic the Hedgehog 2, Super Mario Land 2, was für eine Weiterentwicklung zum ersten Teil auf dem Game Boy kaum wiederzuerkennen.
Mhm. 92, ne?
Wolfenstein 3D. Streets of Rage 2, was für ein Peak im Brawler-Genre.
Mhm.
Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Super Mario Kart. Alone in the Dark. Dune 2, so diese Keimzelle des Echtzeitstrategie.
Mhm.
Mhm.
Desert Strike und Mortal Kombat, was von der Stimmung her ziemlich genau wie Echo the Dolphin ist, glaube ich. Ach nee, doch nicht.
Das war Mortal Kombat.
Puh, das war doch diese Maurer-Simulation, oder? Ah. Erst sage ich Puh und dann mache ich selber noch einen schlechten Witz daraus. Ja, war auf jeden Fall ein geiles Jahr für Games. Also da, gut, ihr könnt wahrscheinlich aus jedem Jahr irgendwie so eine Handvoll Hits zusammentragen, die alle geil finden. Aber das hier ist schon nochmal geil.
Ja, definitiv.
Oh.
Ich habe so lange drauf gewartet.
Alter Schäde, da bin ich nicht drauf gekommen. Mhm. Filme gab es auch in der Zeit. Da gab es auch ein paar richtig gute. Der großartige Batmans Rückkehr. Alien 3, Otto der Liebesfilm. Kann man drüber denken, was man will. Ich finde ganz gut. Universal Soldier, Bodyguard, Lethal Weapon 3, Erbarmungslos und die Disney-Version von Aladdin.
Ja, also auch nicht so verkehrt das Jahr, was die Filme angeht. Aber auch das Jahr 92 hatte natürlich den einen Single-Hit und das war damals natürlich Rhythm is a Dancer von Snap.
Okay.
Ja, gemacht, okay. Also stehen lassen. Ich hoffe, ich habe jetzt dem einen oder anderen damit einen Ohrwurm verpasst, den ihr so schnell nicht wieder loswerdet. Bevor wir loslegen, machen wir das doch am besten so, wie wir das meistens handhaben und schauen erstmal so auf unsere eigene Connection zu dem Spiel, über das wir sprechen. Leute, wie sieht's denn aus? Wie habt ihr Echo damals aufgenommen, wahrgenommen? Was habt ihr für Erinnerungen? Markus?
Ja, ich habe tatsächlich eine echte Erinnerung zu Echo. Es war damals so, Tobi, du wirst den noch kennen, den alten Brinkmann bei uns in der Stadt gegenüber von C&A. Mhm. Und wie in den ganzen Läden ja damals, aber für mich ist dieser Brinkmann sehr mit Echo verbunden, hatten die ganzen Spielerabteilungen, Spielzeugabteilungen diese Cabinets stehen, wo dann Mega Drive drin war und ein Controller dran geklemmt und so. Gibt's ja heute teilweise noch, aber wird ja immer weniger. Und in diesem besagten Brinkmann, da gab es, ich weiß nicht mehr genau, ein, zwei Mega Drives. Und auf einem lief Echo, auf dem anderen natürlich Sonic, klar. Aber auf dem einen, wie gesagt, Echo. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie beeindruckt ich von diesen Grafiken war. Der Titlescreen, dieser Delfin, das sah einfach so toll aus. Und auch das Spiel selber, wie flüssig Echo durch die Ozeane oder durch den Ozean geschwommen ist, das sah so, so schön aus. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe davor gestanden und ja, dann bist du da irgendwie drin in diesem Ozean und schwimmst da rum und da sind ganz viele andere Delfine und dann denkst du so als Knirps, der ich damals gewesen bin, ja, und jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Mhm. Und dann schwimmst du da halt rum, das hat man dann so ein paar Minuten gemacht. Und dann hat man den Controller halt wieder weggehängt, weggelegt und hat gemerkt, ah, darum stehen die ganzen anderen Kids bei Sonic und Echo ist verwaist.
Ja, das stimmt. Also an solche Bilder erinnere ich mich tatsächlich auch noch so ein bisschen.
Daran kannst du dich noch erinnern. Okay, hast du sonst noch Erinnerungen?
Wenig. Also so richtig echte Erinnerungen an Echo habe ich, glaube ich, nicht. Also wie gesagt, eventuell habe ich es auch mal in irgendeinem Kaufhaus gesehen. In meinem Freundeskreis hatte aber auch so gut wie niemand einen Mega Drive. Außer meinem Cousin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er Echo nicht hatte. Trotzdem ist man ja an dem Spiel nicht wirklich vorbeigekommen, weil es eben so anders und besonders war und irgendwie rausstach aus der Masse. Und das in meiner jugendlichen Sicht nicht nur im positiven Sinne, weil es mir da, wenn ich dann mal dran saß, auch nicht anders ging wie dir. Also man war da einfach in einem großen Ozean unterwegs und wusste nicht so recht, was man machen sollte. Und das Ganze fühlt sich ja schon fast wie so ein bisschen nach Open World an, beziehungsweise Open Ocean in dem Fall. Und das ist, glaube ich, auch so das Faszinierendste an dem Spiel. Anders als bei anderen Spielen aus dieser Zeit steuert man ja hier so kein anthropomorphes Wesen wie so ein Igel oder ein Kojoten oder ein Frosch oder sowas.
Oder ein Klempner.
Oder ein Klempner. Sondern ein ja einigermaßen realistisch anmutendes Tier, also den Delfin in seiner Umgebung. Und das war neu, also für mich zumindest. Und ich glaube auch, ansonsten hat man das selten gesehen, dass man wirklich ein Tier gesteuert hat, das versucht hat, einigermaßen realistisch rüberzukommen. Und das hat mich auf jeden Fall schon auf eine Art beeindruckt. Wie ich heutzutage so mit dem Spiel zurechtkomme, dazu komme ich gern in meinem Fazit nochmal. Aber sagen wir mal so, es ist kompliziert. Philippe, ist es bei dir auch kompliziert?
Es wird noch kompliziert werden, aber erstmal ist es eher weird und nicht kompliziert.
Immerhin reimt es sich.
Ja. Damals, als das Spiel rauskam, kam es mir seltsam vor. In 2D Rennen und Springen, ja okay, war man dann eben gewohnt, hat man sich so gefallen lassen, dass man dann eben immer nur eine Richtung hatte zum Laufen. Aber Schwimmen mit einem realistischen Tier fand ich mit 10 Jahren halt wirklich eigenartig. wie gesagt, ein Tier. Kein anthropomorphes Wesen, wie du es schon anmerktest, Tobi, sondern hä? Aus dem Tierreich? Etwas, womit ich mich nicht so richtig identifizieren kann, wo ich nicht denke, ah ja, es hat menschliche Wesenszüge, sondern nee, diese Viecher, die Laute von sich geben und keine Sprache verstehen und auch sonst unsere Verhaltensweisen nicht nachahmen. Wie soll das gehen? Das Spiel fiel mir in Portugal damals im Sommerurlaub ziemlich doll auf. Da gab's diese Fernsehwände in so einem riesigen Kaufhaus, wo dann auf ganz, ganz vielen eben eine Demo davon lief. Sega war damals zu der Zeit in Portugal halt ziemlich groß und dementsprechend war es etwas präsenter, als es mir hier in Deutschland präsent war. Also nur aus der Ferne und auch selbst gewählt blieb mir das Spiel fern.
Ja.
Ja, der Sommerurlaub damals, ne? Zeitreise, wo wir schon gerade dabei sind. Bleiben wir doch einfach dabei. Und dann werfen wir einen Blick in die Zeit, in der Echo entstanden ist. Das waren die späten 80er bzw. die frühen 90er. Und damals, da war das Mega Drive noch neu und fresh. Und das Super Nintendo, das war, naja, zumindest in Europa, noch nicht auf dem Markt. Und in den frühen 90ern, da steckte die Videospielbranche nicht mehr in den Kinderschuhen. Aber so ganz weit war man noch nicht. Die Pionierarbeit in der 8-Bit-Ära, die war zwar geleistet, und mit dem Aufkommen der ersten 16-Bit-Systeme machte man sich dann eher daran, die bestehenden Genres zu perfektionieren. Man könnte also sagen, in dieser Zeit, weit vor der ersten PlayStation, befand man sich in einer Art erstem Peak.
Ja, schon.
Und viele dieser 2D-Serien waren zu der Zeit auf ihrem absoluten Höhepunkt, was Qualität angeht, sowohl optisch als auch spielerisch. Wollte man also Neuland betreten oder vielleicht sogar etwas ganz Neues kreieren, musste man sich schon etwas einfallen lassen. Vieles war einfach schon da, wenn auch nicht in Perfektion. Und vor allem bei Sega of America gab es damals einige Spieledesigner, die abseits der ausgetretenen Pfade dachten. Und es entstanden Spiele, die irgendwie anders waren und dadurch wichtige Munition im Konkurrenzkampf gegen den großen Rivalen Nintendo bot. Naja, und so konnte dann 1991 zum Beispiel auch so ein Spiel wie Toadjam and Earl überhaupt entstehen. Also wer das kennt, dieses sehr weirde Spiel mit den beiden Alien-Rappern, also die auch so Attitude hatten, so mit nach hinten gedrehtem Cappy und so, ist schon anders.
Ich kannte das gar nicht, hab's jetzt in der Vorbereitung mir mal angeguckt, auf Screenshots zumindest, aber ich hatte da nie von gehört.
Ist das so ein isometrischer Shooter?
Weniger ein Shooter, irgendwie bist du, ich habe das auch nie gespielt, aber du spielst irgendwie zwei Außerirdische, die mit ihrem Raumschiff abstürzen und dann so eine vorgenerierte Welt da rumlatschen und Menschen einsammeln müssen. Ich krieg das auch nicht so ganz zusammen, aber bevor ich hier ganz großen Blödsinn erzähle, muss man ja auch sagen, dass Echo damit ja erstmal gar nicht viel zu tun hat.
Außer, dass es irgendwie outside the box ist, so wie Toadjam and Earl?
Ja, genau. Und in diese outside the box Kerbe schlägt Echo. Und einer dieser Spieledesigner, dieser andersdenkenden Spieledesigner, war ein gewisser Edward Ettore Ed Annunziata. Schwerer Name. Wir werden ihn im Laufe des Podcasts nur noch Ed nennen.
Bin ich auch dabei, ja.
Der Ed. Der hatte Mitte der 80er aus Gründen die Idee für ein Videospiel mit einem Delfin als Hauptfigur.
Übrigens, weshalb es ausgerechnet Delfine waren, die es ihm da angetan hatten, klären wir später nochmal auf. Denn ich glaube, eigentlich mochte er lieber Wale. Aber egal, ja.
Er mochte Delfine nämlich auch. Mit denen hat er begonnen, sich zu beschäftigen und tief in die Materie einzuarbeiten. Quasi ein Deep Dive.
Badum, platsch.
Das wird nicht der letzte Gag gewesen sein, glaube ich, in diesem Podcast.
Ich möchte dich zitieren und sage, definitiv.
Wir könnten bei jedem Mal, wenn das Wort definitiv fällt, so ein Flippergeräusch einbauen.
Was für ein so... Oder meinst du so ein...
Nee, sorry, brauchen wir gar nicht. Du hast es perfekt
gemacht. So eine Pinball-Maschine, also nein, ein Flipper quasi.
Du hast es perfekt gemacht.
Perfekt, naja. Egal. Jedenfalls sagte Ed in einem Interview mal, dass eine der wichtigsten Inspirationsquellen zu Echo in einem Buch lag, nämlich Sounding von Hank Sills. Ich habe geguckt, ich habe keinen deutschen Titel gefunden. Das scheint es auf Deutsch nicht zu geben, dieses Buch. Mhm. Jedenfalls geht es in diesem Buch auch um einen Meeressäuger, in diesem Fall ein Wal, beziehungsweise um die Beziehung zwischen Wal und einem Menschen, so ein bisschen Moby Dick-mäßig.
Mhm. Also war nicht Flipper die eigentliche Inspiration zu Echo, sondern...
Der Wal. Oder so.
Also nichts mit Flipper?
Ja. Nee. Irgendwie nicht. Die Recherchen von ihm und sein Vorhaben behielt er in der Zeit erstmal weitgehend für sich, obwohl hier und da wohl doch das eine oder andere durchgesickert ist. Es kursierten wohl Gerüchte von einem Mega Drive-exklusiven Spiel, das einfach nur als Dolphin bekannt, in Anführungsstrichen bekannt war.
Hm. Aha. Gerüchte. Heute würde mit solchen Gerüchten und Gemunkel wohl versucht werden, so eine Art Hype loszutreten. Aber Anfang der 90er war einfach noch eine ganz andere Zeit.
Ja, da war das mit Hypes, glaube ich, noch nicht so.
Nee.
Aber bevor wir jetzt zu tief in die Entstehung eintauchen, Deep Dive und so, sollten wir vielleicht erst einmal klären, was Echo the Dolphin überhaupt für ein Spiel ist. Action-Adventure, Tobi, ne, dein Part.
Ja.
Und was daran überhaupt so anders sein soll. Mit was haben wir es hier zu tun?
Ich habe es ja vorhin schon so ein ganz bisschen angedeutet, was zumindest in meinem jungen Gehirn so andersartig an Echo wirkte. Aber erstmal glaubt man Wikipedia, ja, handelt es sich erstmal um ein Action-Adventure. Und betrachtet man so den reinen Aufbau des Spiels, ist es doch schon irgendwie auch ein Plattformer, wenn auch nicht im klassischen Sinne natürlich, denn halt im bzw. unter Wasser und ohne Plattform. Man steuert hier, wie gesagt, auch keinen hüpfenden Klempner oder irgendeinen rasenden Igel oder ähnliches.
Der Plattform brauchen würde.
Genau, weil er nicht schwimmen kann, sondern einen Delfin. Und der kann natürlich nicht hüpfen, obwohl es gibt da schon die ein oder andere Stelle, wo er mal durch die Lüfte springt. Aber da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen.
Ich wollte gerade sagen.
Es gibt aber durchaus Elemente aus klassischen Plattformern, denn auch unter Wasser gibt es natürlich Gegner, die man ausschalten kann und Gegenstände oder Hindernisse, denen man ausweichen muss. Man kann also schon irgendwie sagen, dass man hier vor ähnliche Herausforderungen gestellt wird, wie man sie von so klassischen Plattformern kennt, nur halt übersetzt in eine Unterwasserlandschaft. Und das Spiel besteht aus 24 Leveln, zu denen auch das Startgebiet, die Homebase, gezählt wird. Und jetzt habe ich hier im Dossier vermerkt, dass ich das nicht verstanden habe, was du damit meinst, Markus. Wieso sollte denn die Homebay nicht zu den 24 Leveln zählen?
Weil es ja nicht so richtig ein Level ist. Also du spielst ja noch nichts. Also das ist ja eher wie ein Tutorial ohne ein Tutorial zu sein. Du schwimmst erstmal nur rum, es gibt keine Gegner.
Okay, verstehe.
So richtig ein Level ist es nicht.
Ja. Also es zählt schon zu den 24 Leveln, die offiziell Echo beinhaltet, aber gefühlt ist es kein richtiges Level. Ein bisschen so wie bei, fällt mir gerade auf, Super Mario Brothers 2 auf dem NES. Philippe, ich gucke dich dabei an. Hast du Erinnerungen dran?
Jetzt gerade in diesem Moment nicht. Okay.
Ja, das ist so ein bisschen ähnlich. Da fällt Mario oder Luigi oder wie man immer auch spielt, doch so von oben runter und erst wenn er unten angekommen ist und durch die Tür geht, ist man eigentlich im ersten Level. Mhm. Naja, ist auch egal. Wir haben es hier also mit 24 Leveln zu tun und durch die spannt sich dann auch so der Handlungsfaden, wie es das Genre ja schon verrät, aus Action- und Adventure-Elementen. Denn es gibt eine Handlung tatsächlich, auch ein Spiel mit einem Delfin als Protagonisten hat eine Handlung. Da gehen wir auch später gerne nochmal drauf ein, wie Ed Annunziata Mitte der 80er auf die Idee zu dem Spiel gekommen ist. Zumindest hat er ja bis in die frühen 90er genug Zeit gehabt, ein Universum auszuarbeiten, in dem Echo spielt. Und da gibt es dann natürlich auch sowas wie eine Handlung. Und da schauen wir doch mal rein und gucken uns an, worum es eigentlich geht. Also es geht um einen großen Tümmler namens Echo. Für alle, die es nicht wissen, Tümmler sind wohl scheinbar eine Untergattung der Familie der Delfine. So ganz genau weiß ich das nicht. Zumindest ist der unterwegs mit seinen Freunden, so ganz friedlich, irgendwo in einer malerischen Bucht, blaues Wasser, Korallen, Sonnenschein und so. Und diese Idylle wird eines Tages gestört, als aus heiterem Himmel ein großer orkanartiger Sturm aufzieht und ein riesiges Chaos unter der Wasseroberfläche verursacht. Warum und woher dieser Sturm kommt, ist zunächst erstmal völlig unklar. Auf jeden Fall verliert Echo bei diesem Naturereignis seine Schule.
Schule? Was soll das? Müssen wir das erklären?
Ja, vielleicht schon. Das ist doch so ungewöhnlich, dass man es vielleicht erklären muss.
Ja, das ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Also das wusste ich tatsächlich auch noch von vor der Recherche, aber schon ungewöhnlich, wenn ein Vogelschwarm oder ein Wolfsrudel, so ist bei Delfinen eine Gruppe, die zusammenlebt, eine Schule.
Ja, und seltsam auch, dass bei Fischen ja der Schwarm ist und bei Delfinen, die ja per Definition keine Fische sind.
Sehr gut.
Eine Schule. Übrigens habe ich zuerst im Dossier gelesen, auf jeden Fall verliert Echo bei diesem Naturereignis seine Schuhe.
Ja. Selbst James Pond hatte keine Schuhe.
Das stimmt.
Und der war anthropomorph.
Ja. Nun denn, also er verliert also seine Freunde beziehungsweise seine Schule und begibt sich jetzt auf die Suche nach diesen und begegnet dabei einigen Meeresbewohnern und unter anderem auch einem Orca und der rät ihm schließlich in die Arktis zu reisen, um Big Blue zu treffen. Das ist ein uralter, sehr weiser Blauwal, der von den anderen Meeresbewohnern sehr geehrt und geachtet wird, weil er so weise und alt ist. Und nach einer langen Reise findet Echo den dann auch schließlich und erfährt von dem, dass diese großen Stürme wohl so alle 500 Jahre auftreten. Er weiß allerdings nicht genau, wer oder was diese Stürme verursacht. Und der rät Echo aber, sich auf die Suche nach dem Asteroid oder Asteroid, das weiß ich nicht so genau, wie man das ausspricht, zu machen. Zumindest soll das die älteste Lebensform der Welt sein, der oder die irgendwo in den Höhlen der Tiefsee lebt. Und schließlich findet er diesen oder dieses Asteroid auch und erfährt, dass anscheinend eine extraterrestrische Alien-Kultur hinter all dem steckt, die Vortex genannt werden. Und diese Aliens können sich nicht selbstständig ernähren und sind daher alle 500 Jahre auf das Abernten fremder Welten angewiesen. Und jetzt war es wohl mal wieder soweit und dabei haben sie anscheinend auch gleich noch Echos Schule einkassiert und entführt. Echos Reise führt ihn dann weiter ins verschollene Atlantis, wo er dann auf eine Zeitmaschine stößt. Und mit der und einer komplexen Kombination aus Wurmlöchern reist er dann im weiteren Verlauf durch die Zeit und schließlich kann er in diese Vortex-Basis eindringen, in der Machine, und da kommt es dann zu der großen finalen Konfrontation mit der Vortex-Queen.
Wow, wild und schräg.
Absolut, definitiv, wollte ich sagen. Also es handelt sich bei Echo beziehungsweise dem Plot keinesfalls um so eine reine Alibi-Story wie in so vielen Spielen dieser Zeit. Also im Gegenteil, Annunziata, also Eds Liebe für Comics und Sci-Fi-Filme und so Pseudomystizismus, der kickt hier voll rein. Und er hat hier auch wirklich viel Zeit, um über seine Idee jahrelang nachzugrübeln. Die Frage, ob er dabei eventuell die ein oder andere bewusstseinserweiternde Substanz eingeworfen hat, wie so manch einer behauptet, das klären wir später noch auf, wenn wir uns ein bisschen näher mit seiner Person beschäftigen.
Ja, bevor wir weiter schwimmen und den Deep Dive vertiefen, wollte ich definitiv noch mal eins einwerfen. Man kann nicht aufhören, wenn man einmal angefangen hat. Warum er denn überhaupt viel Zeit hatte? Die Idee hatte er nämlich nicht kurz bevor er mit der Entwicklung angefangen hat, sondern schon Mitte der 80er. Nachher gibt's den Deep Dive. Bleibt dran.
Schwimmen wir doch weiter fort.
Gerne.
Philippe, dieses ganze Thema Gameplay, also ich war, kann ich schon mal spoilern, ein bisschen zu dusselig für das Spiel und hab's auch nicht so weit geschafft. Ich glaube, du hast dich relativ intensiv beschäftigt mit der Spielmechanik und hast da sicherlich was Großartiges vorbereitet, oder?
Also ihr habt ja keine andere Wahl, als mir jetzt zuzuhören. Bei meinen Ausführungen ins Gameplay, was machen wir denn in Echo?
Was?
Der war noch nicht mal intended. Echo ist ständig auf der Suche. Also wenn es nicht seine Schule ist, dann eben Orca oder Big Blue oder Asteroid oder eine Zeitmaschine. Er sucht und sucht. Dazu muss er explorieren. Weitläufige Wasserlabyrinthe muss er explorieren. Und zwar in der Seitenansicht. Ganz eindeutig. Er weicht dabei Gegnern aus oder attackiert sie eben. Kontaktiert NPC-Lebewesen oder Portalkristalle. Die sogenannten Keyglyphs, die kontaktiert er nämlich mit seinem Sonar, um Wege oder Missionen abzuklären, beziehungsweise um diese freizuschalten.
So nah und doch so fern.
Zirp.
Wenigstens Philippa hat gelacht, du hast einfach keinen Tumor. Ja.
Du hast dir bestimmt ein lauteres Echo zu deinem Witz gewünscht.
Definitiv.
Badum Platsch.
Okay, komm, Philippe, weiter.
Also, diese ganz grobe Beschreibung des Gameplays umreißt auch die Steuerungsmöglichkeiten, um mit dem Spiel zu interagieren. Die sehen wie folgt aus. Das Digipad nutzt man, und ich mache an dieser Stelle gerade mal 5 Worte in die Beschreibung hinein, Gänsefüßchen oder andere Wasserlebewesenfüßchen.
Entenfüßchen.
Entenfüßchen, um das klassisch. Das Digipad nutzt man klassisch für Richtungseingaben, von denen es unter Wasser naturgegeben natürlich mehr als nur rechts oder links gibt.
Für echte Experten Steuerbord oder Backbord.
Ja. Noch so ein Joke,
um den Bug geschaffen bekommen.
Oh Gott. In diesem Moment springen mindestens 100 Hörer ab und werden uns nie wieder hören wollen. Macht's gut.
Aber dafür kriegen wir eine ganze Schiffsladung neue Leute dazu, weil die total auf nautische Begriffe stehen und wir hier einfach raushauen.
Komm, mach schnell weiter, solange noch jemand da ist.
Das Digipad haben wir jetzt durch. Es gibt dann noch auf dem Mega Drive den A-Button für die Sonarfunktion. den B-Button für die Sprintattacke, bei der Echo nach vorne schießt und Gegner mit der Schnauze rammt. Und den C-Button, den verwendet man, um schneller zu schwimmen. Interessant ist an der Stelle, dass gleich 2 von 3 Tasten Echo schneller machen. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Eine dedizierte Sprungtaste, so eine ganz eigene, gibt es, wie unter Wasser zu erwarten, nicht, da Echo sich nun mal im kühlen Nass die ganze Zeit bewegt. Na, fast immer bewegt. Dieser C-Button, mit dem man sonst schneller schwimmt, den nutzt man in den wenigen erforderlichen Sprungabschnitten, beispielsweise auf Eisschollen, als Sprungtaste. Dem erfahrenen 2D-Videospieler kommt bei dieser Beschreibung vielleicht eine dunkle Befürchtung. Echo ist ein einziges Was. So eins, wie wir es in den Sidescrollern dieser Zeit kennen und fürchten gelernt haben. So wie bei Super Mario Bros. Auf dem NES.
Aber ich muss dazu sagen, ich finde Eislevel meistens schlimmer als Unterwasserlevel.
Nee, finde ich nicht.
Nimmt sich nicht viel.
Aber zumindest, das kann man ja sagen, Unterwasserlevel in normalen 2D-Jump'n'Runs sind meistens mit Auftrieb. Also zumindest die, die ich kenne. Ich muss an Alex Kidd gerade denken, wo du immer wieder nach unten korrigieren musst, weil er nach oben getrieben wird. Das haben wir ja bei Echo zum Glück nicht.
Gibt's auch andersrum.
Bei Mario auch später. Beispiel, ja.
Aber da kommen wir noch später drauf zurück. Genau, Echo ist da etwas statischer. Also, ist es ein einziges Wasserlevel? Ja, es ist kompliziert. Da haben wir's. Wenn man das stil- und erwartungsprägende 2D-Genre in der Seitenansicht dieser Zeit, den 2D-Plattformer, in seine Einzelteile zerlegt, erhält man folgende Elemente. Und das mag jetzt gleich alles banal klingen, aber manchmal hilft es, sich banale Selbstverständlichkeiten bewusst zu machen. Die Schwerkraft zeigt von oben nach unten auf dem Bildschirm und bestimmt damit die senkrechte Achse. Gibt also Bedingungen vor. Für die senkrechte Bewegung braucht man in der Regel eine zusätzliche Taste neben dem Digi-Kreuz. Diese Taste befindet sich nicht intuitiv einfach irgendwo weiter oben. Man braucht sogar noch einen zweiten Daumen. Das ist schon mal die erste Bedingung, dass man da so einen Transfer oder so eine erlernte Bedingung eben sich drauf schaffen muss. Drückt man in herkömmlichen Landlevels diese dedizierte Sprungtaste, bedeutet das nur vorübergehend einen Fortschritt in die Höhe.
Da kann ich einhaken auf dem Amiga. Wir armen Amiga-Kinder, wir mussten tatsächlich mit dem Digi-Kreuz nach oben drücken, um zu springen. Das war die Hölle.
Ihr hattet ja nur einen Button.
Ja.
Wir hatten ja nichts,
nicht mal 2 Button.
Und nichtsdestotrotz, habt ihr nach oben gedrückt, konnte man ja nicht einfach weiter nach oben steigen. Die Schwerkraft hat ja die Bedingungen gesetzt. Man muss sich die Höhenebenen, die Plattformen der Levels zunutze machen und sich anhand derer hoch oder runter arbeiten. Man kann also nicht selbstbestimmt, bedingungslos nach oben oder unten bewegen. Die Bewegung aufwärts kann man nicht durch einen längeren Tastendruck weiter nach oben fortsetzen. Und die nach unten noch nicht mal irgendwie selbst beenden durch irgendeine Aktion. Das ist also die zweite Bedingung. Na, aber kommen wir auf die Wasserlevels zu sprechen. Dort muss man oft beispielsweise rhythmisch drücken, um sich in Schüben hochzuwuchten oder um gegen ein langsames, automatisches Absinken gegenzuarbeiten.
Was besonders schrecklich ist, wenn es irgendwie so Zacken oder irgendwelche Dinge an der Höhendecke oder sowas gibt und man dann ständig für Auftrieb sorgen muss und dann natürlich dagegen knallt. Menschenverachtend.
Wasserlevels, furchtbar. Soweit also die Eigenschaften der senkrechten Bildachse bei Seitenansicht 2D-Spielen. Die Eigenschaft ist nämlich die bedingte Bewegungsfreiheit und damit ist senkrecht nicht die Hauptbewegungsrichtung. Die nächste Achse zeigt in die Tiefe des Bildschirms, in die Tiefe des Spielgeschehens. Das ist nämlich die Perspektive, also die Blickrichtung sozusagen. In die tiefen Richtungen sind meist eh keine Bewegungen vorgesehen. Das sind ja schließlich 2D-Spiele. Und wenn es dann doch mal sowas in der Art gibt, dann zum Beispiel in Brawlern, 5 Meter zum Ausweichen, damit bestreitet man aber auch eben nicht den Spielfortschritt. Also bleibt dem Spieler fürs Gameplay hauptsächlich die waagerechte Achse, um dort mitzubestimmen. Die Bewegung selbst ist in der Achse vollkommen selbstbestimmt. Diese Richtungen, die man anstreben kann, links und rechts, sind die, die man direkt, intuitiv, niederschwellig einfach mit dem Digi-Kreuz ansteuern kann. Solange ich nach rechts drücke, bewege ich die Spielfigur nach rechts. Loslassen ergibt Stillstand. Wie gesagt, banal, aber damit hätten wir das komplett aufgedröselte Basic-Bewegungskonzept in 2D-Plattformern. Und zwar so, wie es landläufig von Entwicklern umgesetzt und von Spielern verinnerlicht wurde. Auf der anderen Seite gibt es 2D-Draufsicht-Adventures zum Beispiel, deren Ausdehnungsrichtungen gleichberechtigt sind, horizontal wie vertikal.
So ein Zelda oder sowas, ne?
Genau, so ein Zelda. Da guckt man von oben drauf und alle Richtungen sind symmetrisch in ihrer Berechtigung. Keine bietet spielerische Besonderheiten, Vorteile, Nachteile. Alle können den Spielfortschritt gleichmäßig und grundsätzlich dienlich sein. Und die sind auch eben alle intuitiv ansteuerbar, ohne zusätzliche Herausforderungen an Timing wie beim Hochschwimmen oder Ausdauer beim Triggern oder Geschwindigkeit, mit der man irgendwas drückt. Oder man muss nicht simultan irgendwas Komplexes koordinieren mit dem Daumen, einfach drücken. Das ist eben nicht wie beim Hochspringen in Plattformern. Das Motto in 2D-Draufsicht-Adventures, drück nach oben, geh nach oben, lass los, bleib stehen. Echo ist beides und nichts davon. Das Spiel bietet zwar eine Seitenansicht, so wie in Plattformern, aber andererseits wieder vermeintlich freie Bewegung in alle Richtungen, so wie bei den 2D-Draufsichtspielen. Denn die Schwerkraft wird unter Wasser durch die Auftriebskraft neutralisiert. Na, also haben wir dieses Echo bleibt statisch, wenn man nichts drückt. Auf die vermeintlich freien Bewegungen von gerade eben gehen wir später auch noch genauer ein. Aber ich frage euch mal, hat diese Art der Steuerung euch irgendeine Art von Umgewöhnung abverlangt? Markus, fühltest du dich frei in der Bewegung?
Ja, frei in der Bewegung. Du hast ja auch gefragt, ob das eine Umgewöhnung abverlangt hat. Und da kann ich ganz klar sagen, nö. Also ich finde, das war gleich sehr intuitiv. Man befindet sich unter Wasser und wenn du mit dem Steuerkreuz nach oben drückst, dann schwimmst du halt nach oben. Und wenn du nach unten drückst, schwimmst du halt nach unten, links, rechts und so. Also das war... Also zu der Qualität der Steuerung würde ich noch was anderes sagen, aber von der reinen Richtungsänderung war das alles top. Also
vom reinen Konzept eigentlich intuitiv.
Ja, absolut.
Was sagst denn du, Tobi?
Ja, mir ging das eigentlich auch so. Also ich bin damit auch von Anfang an recht gut klargekommen. Ich musste da nicht großartig umschalten. Vielleicht ist das einfach der vielen und jahrelangen Spielerfahrung als solches geschuldet, dass man doch mal in dem einen oder anderen Spiel spontan Steuerungsmuster umdenken muss, aber nö, also mich hat es jetzt nicht besonders beschäftigt. Habe ich mir auch gar nicht so Gedanken drüber gemacht.
Also trotz, dass einem andere Konzepte eher angeboten wurden, haben die es ganz gut hinbekommen, dass es wirklich intuitiv geblieben ist, dieses andersartige Steuerungskonzept.
Also es macht auch Spaß, finde ich, sich da so frei und ja intuitiv, wenn man so sagen möchte, etwas inflationär, sich da durch das Wasser zu bewegen. Das ist schon cool, das ist eine schöne Erfahrung, finde ich.
Mhm. Ja, kann man auch in Flow kommen.
Ja, definitiv.
Jedenfalls kommt man bei Echo mit dem Digi-Kreuz ganz ohne zusätzliche Tasten und ohne Gameplay-Besonderheiten nach oben, nach unten, genauso wie man zur Seite gelangt. So ähnlich wie in einem 8- oder 16-Bit-Action-Adventure oder in einem Rollenspiel oder in, keine Ahnung, Gauntlet oder so. Aber halt auch nicht so ganz konsequent, genauso wie in diesen 2D-Draufsichtspielen.
Dafür ist es ja dann am Ende doch noch irgendwie ein Plattformer. Es gibt Begrenzungen oben und unten, manchmal links und rechts. In diesen Action-Adventures à la Zelda hast du ja meistens eine relativ freie Fläche, auf der du dich bewegst. Klar, du hast da auch mal Labyrinth-Aspekte mit drin, aber ja, hier kommt dieser, wie gesagt, dieser Plattformer-Effekt irgendwie mit rein.
Genau. Echo spielt sich immer noch in der Seitenansicht, ne? Wie so ein Plattformer. Mhm. Das birgt eben das Potenzial, du hast es ja schon angeschnitten gerade, für unterschiedlich charakterisierte Richtungen. Das Spiel hat nämlich ein besonderes Oben. Die Besonderheit entsteht, wo total viele Aspekte sich treffen. Das ist der Punkt, an dem Story und Character Design, Spielmechanik und Level Design total konsequent zusammenkommen. Und dieser Punkt, an dem alles zusammenkommt, das ist der warmblütige, lungenatmende Körperbau unseres Tümmler-Protagonisten. Denn die Wasseroberfläche ist eine prägende Levelbegrenzung, die für die Ausdehnung und Taktung der Levels richtungsweisend ist. Ausdehnung und Taktung. Sie zieht die Levels in die Breite, weil eben so eine Wasseroberfläche in die Breite geht. Und die Taktung kommt aus dem folgerichtigen Zugang zum lebensspendenden Sauerstoff. Lungenatmer brauchen Sauerstoff. Ohne geht's nicht. Normalerweise hat man fast ausschließlich Spiele, bei denen entweder alle Richtungen komplett austauschbar sind oder senkrechte Bewegungen unnatürlicher und dadurch beschwerlicher sind. Und bei denen ist aber die Level-Baseline unten, so Jump'n'Runs und Run'n'Guns. Im Falle von Echo liegt diese Level-Baseline oben und erlaubt in der Steuerung und Physik gleichzeitig trotzdem noch ungehinderte, gleichberechtigte Bewegung in alle Richtungen. Nach unten breiten sich die verschlungenen, erschreckend tief und weitreichenden Levels aus, wuchern bizarr und unregelmäßig weg von der klaren, scharf gezogenen, geraden Linie der Wasseroberfläche. Damit ist in Echo das unten auch besonders. Besonders bedrohlich. Und die oben liegende Baseline der Wasseroberfläche ist in diesem Spiel weniger einfach da, wie der selbstverständliche Boden anderer Spiele, sondern bekommt so eine spürbare existenzielle Rolle, nämlich die des Luftholens.
Ja, Sauerstoff ist also eine sehr wichtige Ressource in dem Spiel. So wichtig, dass es eine eigene Leiste dafür gibt. 5 Kästchen zeigen dir deinen Luftvorrat, 5 weitere Kästchen zeigen dir die Lebensenergie. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Abgesehen davon gibt es keine weitere UI im Spielgeschehen. Das macht das Bild sehr sauber und klar, wirklich schön. Diese beiden Leisten, die es gibt, also Lebensenergie und Luftenergie, die hängen aber auch miteinander zusammen. Weil sobald die Luft ausgeht, also man verliert halt nach und nach seine 5 Luftbalken und wenn die weg ist, dann verliert man nach und nach auch seinen Lebensbalken, was ja logisch ist. Wenn ich keine Luft mehr kriege, dann geht mir irgendwann die Lebensenergie aus. Wenn man dann an eine Wasseroberfläche kommt, es gibt in den Levels, wenn man weit unten in diesen Höhlensystemen ist, da gibt's immer wieder Luftlöcher. Und sobald man an die Wasseroberfläche kommt, lädt sich die Luftleiste auch fast sofort wieder voll auf, aber natürlich nicht die Lebensleiste. Es hat also nachhaltig einen Effekt, wenn ich lange unter Wasser bleibe, die Luft ausgeht und nicht wieder an die Wasseroberfläche komme oder halt an so ein Luftloch. Und dann, ich habe das beim Spielen auch gemerkt, wenn du dann da unten unterwegs bist und dir geht die Luft aus, dann wird man auch hektisch.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, wo ist das nächste Luftloch? Und zu so nah kommen wir gleich noch.
Ja, das wird dann zu so einem kleinen Sidequest, ne? Wenn du eigentlich eine ganz andere Aufgabe hast, irgendwas zu finden oder zu suchen und dann siehst du, oh Mist, da oben habe ich plötzlich nur noch 2 Sauerstoffpunkte oder sogar nur noch einen, dann muss ich ja von meiner ursprünglichen Aufgabe abrücken und auf diese Sidequest gehen, um erstmal wieder Sauerstoff zu finden. Ne? Im schlimmsten Falle muss man nochmal ganz zurück an die Oberfläche, wenn man kein Luftloch findet.
Ja, und das Sonar, während du im Sonar-Menü bist, also es gibt ein Sonar, was so eine Art Karte aufruft, aber da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Das Ding ist aber, also man sieht auf dieser Karte zwar Luftlöcher, aber die Zeit bleibt nicht stehen, während man diese Karte sich anguckt. Man hat dann da seinen Punkt, wo man ist. Ach, da ist ein Luftloch. Da müsste ich da und da lang. Ach Mist, so weit kann ich aber noch nicht gucken. Während man sich dann so einen Weg ausbaldowert, geht die Luftenergie von Echo immer weiter runter. Das muss man wissen, wenn man das spielt. Aber wie gesagt, zur Karte kommen wir gleich nochmal genauer. Ja, und am Ende bleibt die krasse Erkenntnis. Und bei dem krass mache ich Gänsefüße mit meinen Klauenhänden. Nein, heute benutze ich meine Flossenhände. Bleibt die krasse Erkenntnis, dass so ziemlich die gesamte Spielumgebung auf Dauer schleichend tödlich ist.
Selten hat eine so einfach gehaltene Spielmechanik durch so schlüssig zusammenhängende Parameter und Spielelemente einen so intensiven Gefühlscocktail mixen können.
Boah, Gefühlscocktail, wow.
Ja, pass mal auf, jetzt kommt es. Die Bewegungsfreiheit fühlt sich nämlich zunächst beschwingt an. Wie ein Cocktail eben, der einen lockerer und freier macht. Dann kommt die etwas desorientierende Entgrenzung. Man traut sich weiter hinaus aus der Komfortzone. Weiß manchmal nicht mehr ganz, ob man überhaupt noch richtig unterwegs ist, wie beim Cocktail eben. Und am Ende die beklemmende Angst, dass einem die viele Flüssigkeit sehr schaden kann, wie beim Cocktail eben.
Prost.
Ja, was hat dieser Kreislauf mit euch gemacht? Tobi, wir haben es gerade schon kurz angemerkt, aber trotzdem, wie krass war denn das für dich, Philippe? Ja. So dieses Auftauchen, Erforschen und nochmal auftauchen und ach, verdammt, hast du das auch so gefühlt?
Schon total. Also Tobi hat es ja schon gesagt, es wird zu so einem Sidequest, was immer wieder lauert, was vorhin auch im Dossier stand, so dieses Taktende. Irgendwie so aus dem, ah ja, ich bin wieder aufgetankt und jetzt wage ich mich so ein bisschen hinaus und dann kommt immer so diese Frage, traue ich mich jetzt, das jetzt durchzuziehen, durch diesen Korridor durch oder muss ich erstmal Luft holen? Das war dann immer so diese spannende Frage, die man sich gestellt hat, gehe ich auf Nummer sicher, atme vorher nochmal oder zieh's durch? Und dieser Kreislauf war einfach immer im Hinterkopf und hat immer so ein bisschen Beklemmung und Druck gemacht.
Ja, mich hat es auch ein bisschen genervt, muss ich sagen, weil es mich so rausgerissen hat. Also wenn ich dann da meinen Auftrag hatte, irgendwas Bestimmtes zu finden oder zu tun oder was auch immer, und sei es nur der Ausgang des Levels. Und dann hatte man sich ja so in der kurzen Zeit schon so ein bisschen so einen Weg erschlossen und sich ein bisschen vertraut gemacht mit der Umgebung. Und man muss dazu sagen, das sieht schon gerade unten in den Labyrinthen alles sehr, sehr ähnlich aus.
Das stimmt.
Dann nochmal ungeplanterweise zurückzuschwimmen zu einer Quelle mit Sauerstoff und dann immer wieder reinzukommen in dieses Labyrinth und sich daran zu erinnern, wo man eigentlich lang muss, das hat mich schon manchmal ein bisschen genervt und eher frustriert, muss ich sagen.
Ja, 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 wenn man, du tauchst so einen Schacht runter, wo mehrere Korridore von abgehen. War das jetzt der zweite oder der dritte von oben, wo ich eben gerade rein musste? Ja, das ist mir auch ein paar Mal
passiert. Alles sieht gleich aus.
Ja, und man kann sich sowas besonders schwer merken, wenn man halt unter Stress ist und gerade wieder eine Atemöffnung sucht.
Mhm.
Da kann man sich einfach nichts einprägen, sondern es sieht alles nach 5 Korridoren aus, die gleich aussehen.
Ja,
also, man gerät schon öfter unter Stress, wenn man unter Atemnot leidet. Aber wenn man sich das Spieltempo so im Großen und Ganzen anguckt, kommt nach etwas Eingewöhnung auf eine Art so eine Moderation rein. Es ist nicht extrem, sondern eben gemäßigt. Nach einiger Zeit dosiert man vielleicht auch die Angriffsdashes sehr bewusst und versucht eher über Geschicklichkeit an manch schädlichen Schwärmen vorbeizukommen. Wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, dass es in dem Zusammenhang interessant ist, dass es gleich 2 Tasten gibt, die Echo schneller schwimmen lassen. Dieser Umstand mit den 2 Tasten und die sehr hübschen, fließenden Schwimmbewegungen und die Vielfalt der Moves und Animationen, wenn Echo schnell an der Wasseroberfläche entlang schwimmt und herausspringt und dazu noch Echos Restschwung im Wasser, der ihn immer noch recht weit ausschwimmen lässt, animiert eigentlich dazu, Echo immer in zügiger Bewegung zu halten, obwohl das restliche Spieldesign oft Mäßigung belohnt und Rastlosigkeit bestraft. Eigentlich kann man sich darauf konzentrieren, aufmerksam und besonnen die Levels zu explorieren. Oder man kann sich auf die in der Regel friedvollen Missionen konzentrieren, wenn man beschließt, die Gegner eher vorsichtig zu umkurven. Stachelige Fallen und verwinkelt ausladende Areale lassen sich oft nicht im Eiltempo meistern. Ich jedenfalls wurde durch das Leveldesign und Gegnerverhalten oft in meinem ungeduldigen, etwas rushigen Spielstil in Zaum gehalten. Oder wie ging's euch mit dem Spieltempo, Tobi? Warst du eher rushig oder vorsichtig?
Wahrscheinlich zu rushig, weil ich nicht nur einmal gegen irgendwelche Stacheln gegengeknallt bin, was mich auch genervt hat. Also ich mag grundsätzlich das gemäßigte Spieltempo, das ist schon cool, das ist ein sehr entspanntes, relaxtes Spiel, es ist sehr mellow und ja, langsam. Dennoch kann man ja selbst Gas geben. Aber wie du gerade gesagt hast, führt das oft zu einer Bestrafung, wenn man dazu rastlos ist. Und das war bei mir definitiv des Öfteren der Fall. Insofern war ich da ja eher ein bisschen übereifrig an der einen oder anderen Stelle. Du, Markus?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe gerade am Anfang, wenn diese Quallenschwärme da rumwabern, da habe ich am Anfang dazu geneigt, durchdashen zu wollen. Aber während du die eine getroffen hast, die eine Qualle, und die dann verschwand, dann hast du so einen Moment, in dem du dich nicht wirklich bewegen kannst. Und in dem Moment berührt dich die nächste Qualle, scheinen Feuerquallen zu sein, und ziehen dir Leben ab. Und was mir auch oft passiert ist, also wirklich ziemlich oft, oh, da oben, da war ein Luftloch. Schnell hochdashen. Dann springe ich aus dem Wasser raus und volle Kanne in irgendwelche Spikes rein, die da oben an der Decke waren. Und ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Das war wirklich schlimm.
Was für eine Scheiße. Und der eine Punkt, wo du ja definitiv langsam sein musst, ist ja der Oktopus.
Mhm.
Das sagt dir ja aber irgendein Viech im Vorfeld. Ich glaube, einer der anderen Delfine, mit denen du triffst ja im Verlauf des Spiels mehrere Delfine, nicht zwingend aus deiner Schule, sondern aus anderen, und die geben dir dann auch Tipps. Und einer dieser Tipps ist halt, dass du an dem Achtarmigen halt langsam vorbei sollst. Und das muss man oder sollte man dann auch tun, weil der schlägt sonst zu und der zieht die Lebensenergie ab. Also an solchen Momenten bist du dazu gezwungen, langsam zu sein. Aber trotz alledem, ich habe das auch schon gemerkt, also dann fange ich wieder an zu dashen, ne? Auch schnell hier durch den langen Tunnel durch. Schnell dashen.
Ja.
Naja, also, aber dann springt man auch manchmal halt irgendwo gegen, oder? Was zum Glück, zumindest soweit wie ich gekommen bin, nie der Fall war, dass irgendwelche Spikes am Ende eines Tunnels waren. Das ist mir nicht begegnet.
Mhm. Ja, es ist so ein ganz fieses Wechselspiel aus Ungeduld und Stress auf der einen Seite. Also man ist ja schon irgendwie im Stress durch die fehlende Luft, die einem ausgeht zum Beispiel. Und man muss sich da wirklich ein bisschen am Riemen reißen und das aushalten, langsam zu sein. Mhm. Ja, also als wenn du dringend auf die Toilette müsstest, aber ganz entspannt nur laufen oder fahren dürftest, so ein bisschen. Also das, ja, das kann einem schon mal so ein bisschen an die, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber so an die Grenzen bringen, ne? Das macht schon was mit dir so beim Spielen.
Ich habe das gemerkt, also ich wurde eigentlich nur richtig ungeduldig, wenn ich irgendwas nicht geschafft habe, irgendwelche Bereiche. Da gibt es ja zum Beispiel diese Seesterne, die Steine vernichten können, also die Steine auffressen quasi. Und dann aktivierst du diese Seesterne und kannst sie mit deinem Sonar vor dir hertreiben. Da muss man dann auch relativ schnell sein im Gegenzug zum Oktopus, wo du langsam sein musst. Bei den Seesternen musst du schnell sein, weil die irgendwann verschwinden. Die sind irgendwann weg. Und dann kannst du den ganzen Kram von vorne machen. Musst du wieder zurückschwimmen, wieder Sonar benutzen. Ja, da ist Schnelligkeit angesagt, aber trotzdem auch Präzision, weil ich musste die trotzdem über Spikes drüber schwimmen und da musste ich die halt durchkriegen. Man hat beides in dem Spiel, sowohl Geschwindigkeit als auch Passagen, wo man wirklich bedacht vorgehen muss.
Ja, genau.
Die muss man herausfinden.
Du hast gesagt, Präzision ist wichtig, das stimmt. Und so schön es auch ist, mit Echo da durchs Wasser zu schwimmen, das macht ja wirklich Spaß, wenn man viel Platz hat und kein Stress und viel Zeit und so weiter. Aber wenn es dann wirklich um diese Nadelöhrstellen geht, wo man genau aufpassen muss, dass man nicht gegen irgendwelche Spikes gegenkommt, also da merkt man dem Spiel dann vielleicht schon so ein bisschen die, ja, in die Jahre gekommene Steuerung so ein bisschen an, dass es dann zumindest an dem Punkt nicht mehr ganz so viel Spaß macht. Also dass es doch nicht ganz so präzise sich steuert, wie es sich vielleicht am Anfang anfühlt. War zumindest so mein Eindruck.
Also Präzision erfordert so viel Spieltempo rauszunehmen. Und da merkt man auch, dass diese Engine einfach sehr rechteckig gerastert ist und dass Echo als Sprite sehr viel Platz einnimmt und dadurch eben an manchen Stellen sehr quer steht und dann dreht man ihn in die richtige Richtung und dadurch, dass er quer stand, ist er nicht richtig ausgerichtet. Und dann hat man keine Chance, durch diese Nadelöhre dadurch zu jagen. Sowas passiert da alle Nase lang oder eben, dass er nicht in der Diagonalen ist es sowieso mega schwierig, ihn zu steuern. In den Senkrechten und Waagerechten ist es ein bisschen exakter, vor allem in Korridoren. Das haben sie wenigstens noch bedacht, aber insgesamt präzise würde ich die Steuerung nicht nennen.
Genau, das ist ja genau der Punkt. Du hast ja dahinterliegend ein quadratisches, eckiges, wie auch immer, Grid oder Raster dahinterliegen und im Wasser brauchst du natürlich elegante, weiche, organische, schwungvolle Bewegungen und das beißt sich ja schon so ein bisschen und wenn dieses Raster dahinter allzu grob ist, das weiß ich jetzt gar nicht genau, wie das im Detail aussieht, dann ja, hast du da ja schon so einen Konflikt. Das würde man sich wahrscheinlich mit moderner Technologie sehr viel einfacher machen.
Also jetzt haben wir schon geguckt, wie man sich orientiert und bewegt, aber wie gestalten sich denn inhaltlich, nicht grafisch, sondern inhaltlich die Levels? Und da gibt's eben so das Übliche, also die Gegner und da gibt's die Power-Ups, irgendwelche Fischchen, die man auffuttert. Und es gibt noch die Keyglyphs, die man braucht, also diese Kristalle. Und diese Keyglyphs, da muss ich leider ein bisschen drüber ranten. Oh. Die sind nämlich zugleich Schlüssel und Schloss. Und die sehen alle gleich aus. Also alle Schlüssel sehen aus wie Schlüssel und alle Schlösser sehen aus wie Schlösser und Schlüssel sehen aus wie Schlösser. Es sieht alles komplett gleich aus. Zwar hübsch gestaltet, aber nicht zu unterscheiden. Höchstens anhand ihrer Positionierung, wo sie im Level sind.
Genau das wollte ich gerade sagen. Im Vorgespräch habe ich da mit Tobi kurz drüber gesprochen, über die Keyglyphs. Und Tobi meinte auch, ja, kann man gar nicht unterscheiden. Und ich habe dann gedacht, naja, die Schlüssel, die schweben meistens irgendwo im Raum. Da gehst du mit deiner Nasenspitze quasi dran, dann kommt so eine Art, also ähnlich wie das so nah, kommt so ein Kreis um dich herum und dann in dem Moment weißt du, ah, jetzt habe ich einen Schlüssel. Weißt du, wenn du es ein-, zweimal gespielt hast, am Anfang weißt du es nicht.
Man trägt die Schallwelle in sich, die dann andere Schlösser öffnet.
Ja. Das habe ich
überhaupt nicht gemerkt, also habe ich überhaupt nicht drauf geachtet.
Und dann schwimmst du halt zu dem Keyglyph, der ein Weiterkommen, ein Durchschwimmen durch eine Passage verhindert. Und den musst du dann mit deinem Echolot einmal anstupsen und dann ist der weg.
Ja.
Und dann kannst du weiterkommen. Und ja, ich gebe dir natürlich durchaus recht, das hätten sie irgendwie farblich oder in irgendeiner Form nochmal anders machen können. Aber man muss ja auch sagen, das Spiel nimmt einen ja, was das Gameplay angeht, sowieso nicht dolle an die Hand. Du hast eben gerade die Fische erwähnt. dass du mit denen deine Lebensenergie aufladen kannst, wenn du das einfach nur spielst, da musst du ja auch erstmal drauf kommen, dass du mit dem Dashen durch diese kleinen Fischschwärme durchkommst, wenn du dann einen von denen erwischt, das wird ja auch per Audio mitgeteilt, du kriegst so ein Audiosignal, dass du einen erwischt hast und damit kannst du deine Lebensenergie wieder auffüllen, sagt dir das Spiel auch nicht.
Das sind alles Dinge, die ich nicht gecheckt hätte, also nicht von alleine, ich habe das jetzt im Nachhinein irgendwie mir angelesen oder von euch gehört, das sind alles Sachen, mit denen ich mich gar nicht beschäftigt habe, wahrscheinlich hatte ich zu viel damit zu tun, nach Sauerstoff zu suchen
oder so. Ja, also die Keyglyphs, die haben mich tierisch genervt, weil sie nicht intuitiv auf einen Blick einem die Informationen geben. Also wenn man gerade mit Gegnern beschäftigt ist und noch so ein halbes Auge auf der Luftleiste hat und dann sieht man aus dem Augenwinkel nochmal einen Keyglyph, dann hat man nicht intuitiv drin, ah ja, das ist jetzt die Sperre, ich muss einen Schlüssel holen oder ach guck mal, das ist ein Schlüssel. Und manchmal sind die versperrenden Keyglyphs auch so angeordnet, dass man meint, da komme ich noch durch die Lücke.
Ja, das stimmt.
Und dann rumst man davor, ah ja, also es hat mich mega genervt, aber das ist ja auch so ein Aspekt von Action-Adventure.
Das ist der Adventure-Part.
Genau, diese Schlüssel- und Schlösser-Geschichten, das zieht sich auch so ein bisschen durch die anderen Elemente des Spiels durch, wenn man Gegner betrachtet. Man selber hat diese freie Bewegungsmöglichkeit und die Gegner haben oft sowas eindimensional-lineares. Die gehen von links nach rechts und wieder zurück oder die steigen einfach nur auf und man kann einfach auch ganz viel drumherum schwimmen. Das ist auch so Adventure-artig. So, ich suche mir aus, mit wem ich mich anlege oder ob ich exploriere. Das ist nicht so plattformermäßig, wo man sehr dazu gezwungen wird, wie auf einer Perlenschnur von links nach rechts einmal durchzukommen und dann ist das einfach ganz linear.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du zum Beispiel, ich habe vorhin die Quallen schon erwähnt, wenn du da noch im offenen Meer, wo wirklich viele Quallen sind, ist ja nicht so, dass die irgendwann weg sind. Also wenn du alle erledigt hast, die kommen ja immer nach, die kommen ja immer wieder nach. Also es
ergibt, oder muss ich nachher auch nochmal ranten?
Es ergibt ja in solchen Momenten sogar durchaus Sinn, die zu umschwimmen, weil du kriegst keine Punkte dafür. Es gibt ja keine Punkte in dem Spiel. Du kriegst keine Lebensenergie von den Dingern zurück. Das Einzige, was dir passieren kann, ist, dass du halt diesen Moment hast, wo du kurz dich nicht bewegen kannst und eine andere Qualle dich erwischt. Also du hast eigentlich, wenn du die angreifst, keinen Vorteil und es kann dir sogar zum Nachteil gereichen.
Genau. Ja, aber es erfordert Geduld so ein bisschen. Es geht ja schneller, dagegen zu dashen.
Ja, klar.
Und mit etwas Glück nicht verletzt zu werden, als drumherum zu schwimmen. Das ist ein bisschen auch so wie bei Super Mario. Wenn man dann irgendwann nach dem vierten Versuch ganz beiläufig die B-Taste drückt und durchs Level rennt und dann natürlich sehr viel unvorsichtiger ist, aber man hält es einfach nicht aus, zum achten Mal den gleichen Weg zu gehen, ohne die B-Taste zu drücken.
Genau das meinte ich vorhin, als ich diese Sterne, die die Steine auffressen können, als ich die erwähnt habe, wenn du das zum dritten Mal versuchst und dann denkst du, oh Mann, jetzt verdammt doch mal. Jetzt geh da endlich durch diese Scheiße durch und dann sind sie wieder weg und du denkst, oh, jetzt muss ich wieder zurückschwimmen und wieder diese blöden Dinge. Aber auch das erklärt dir ja keiner, dass diese Sterne das können. Das mag durchaus irgendwo im Handbuch sein, aber wenn du als Kind das damals gehabt hast, ungeduldig das spielen wolltest, du guckst bei YouTube nach, scheiße, wie komme ich denn hier weiter?
Ja. Wer liest schon Handbücher? Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie ein Handbuch gelesen, bis ich angefangen habe, mit euch Podcasts aufzunehmen. Also ich glaube, als ich noch aktiv Spiele gespielt habe, also ein Handbuch ist mir, Handbuch, ja, schon eher, aber ein Handbuch ist mir da selten in die Hände geraten.
Mhm. Jedenfalls, wenn man einfach Gegner umschwimmen kann und dann von links nach rechts zum Levelausgang schwimmt, dann ist es ja echt lame. Dann muss man irgendwas anderes einbauen, damit es attraktiv wird, interaktiver, fordernder. Und das besteht einfach darin, dass man Missionen ausgibt, die weniger linear sind und weitaus explorativer sind als Plattformer-Levels aus den frühen 90ern, das normalerweise waren. Also das hat schon so einen richtigen Drive hin zum Adventure, dieses Spiel, finde ich.
Mhm.
Nichtsdestotrotz können wir uns ja mal die Gegner ein bisschen angucken. Auch wenn man sie viel umschwimmen kann. Welche Gegnertypen gibt's denn so?
Ich habe schon Quallen erwähnt.
Quallen, ja. Kugelfische, Rochen, Haie, Krebse.
Oh, die Krebse sind super
lauter
nervig.
Hier und später wird's dann halt auch außerirdisch. Aber wer kommt schon so weit? Wir haben so eine klassisch konventionelle Abfolge von Gegnern mit langsamen, simplen und vorhersehbaren Bewegungsmustern, die nur eines einzigen Angriffs bedürfen. Und dann steigert man irgendein dieser Parameter. Mal werden die Bewegungen schneller und dann muss man besser reagieren. Oder sie werden komplexer, dann muss man länger beobachten, um zu verstehen, wie die Bewegungsmuster sind. Oder die werden nicht komplexer, sondern unvorhersehbarer, so dass man dynamischer reagieren können muss. Oder man braucht halt mehr Angriffe, dann muss man eben konzentrierter und ausdauernder eingreifen. eigentlich so, wie man es aus anderen Spielen halt kennt. Aber du hattest ja von dem Kraken erzählt, von dem Oktopus.
Mhm.
Das ist dann halt nochmal eine coole Pointe, wo man auch wieder outside the box gedacht hat.
Ja, so. Das stimmt.
Komm, lass uns mal hier einmal einen Twist reinbauen. Das war eigentlich eine ganz coole Geschichte.
Weil man so das Tempo rausnehmen muss und langsam vorbeischwimmen muss. Ne? Ja.
Es hat halt nicht diesen Geschicklichkeitsaspekt, sondern ich muss einmal adventure-mäßig einen Tipp gelesen haben, mir gemerkt haben, zuordnen können. Und dann geht's halt nicht um Geschicklichkeit, sondern wirklich nur um die Anwendung deines Wissens.
Ja, richtig. Und du kannst ihn ja auch nicht angreifen. Also es ist ja nicht so ein Gegner, wo du sagen kannst, ja, okay, ich will da aber nicht vorbeischwimmen, ich greife den jetzt an. Ja. Nee, ist nicht.
Ja, du hast es ja vorhin schon gesagt. Also Behutsamkeit wird hier belohnt. Aber man kann es ja auch nicht ahnen, dass man den nicht angreifen kann. Also sagt einem ja auch keiner. Ist ja so ein bisschen wie so ein schlafender Hund an der Kette, der gefährlich ist und dir eigentlich auch nichts tut oder tun kann, solange du ihn nicht provozierst oder dich langsam an ihm vorbeischleichst. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
Fuck around and find out.
Mhm. Sehr schön. Schöner hätte ich es auch nicht sagen können.
Und ganz spannend fand ich auch so Fangarme, die einen so fest im Griff hatten und von sich aus auch gar keinen Schaden verursacht haben, sondern einen nur festgehalten haben. Das heißt, man wurde leichte Beute für andere Gegner oder man erstickte halt langsam.
Mhm.
So, also Schaden über Bande.
Ja.
Hat mich so ein bisschen an Gegner aus Zelda erinnert. Da gibt's Morphs, so kleine schwarze Kugeln mit orangenen Stacheln, die sich an Link heften und ihn immer langsamer machen. Und so wird er eben auch angreifbarer, anfälliger für Gegnertypen. Sehr interessant bei Echo auch zu beobachten, plus eben die Luftnot, die dann doch tödlich wird. Was ich aber, und da komme ich nochmal auf das zurück, was du sagtest, Markus, ultra nervig fand, war das Respawn. Teilweise musste man nur einmal aus dem Wasser rausspringen und beim Landen waren die Gegner schon wieder respawned.
Ach so,
das ist mir so auf den Keks gegangen. Und das ist ja keine technische Limitierung. So, passt nicht in Speicher. Und das wird deswegen immer wieder neu geladen, weil es sich nicht merken kann, dass das Tier tot ist. Nein, Haie, die man 5-mal treffen muss, die bleiben weg, wenn man die einmal besiegt hat. Also das war schon eine bewusste Entscheidung, dass Kugelfische und Quallen einen immer und immer wieder nerven sollen.
Ja, Kugelfische waren auch nervig. Quallen gehen. Aber wir können ja die Viecher nicht nur mit unserem Kopf, also mit diesem Dash-Angriff, kaputt machen. Wir haben ja noch eine weitere Möglichkeit. Eine Möglichkeit, ich habe das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, nämlich das Sonar.
Mhm.
Eigentlich ist das Sonar ja am Anfang zumindest erstmal dafür da, um zu kommunizieren. Also du sonarst den Orca zum Beispiel an oder die anderen Delfine, die geben dir dann Tipps oder sagen, was sie von dir wollen. Du kriegst eine Aufgabe von denen oder später auch Big Blue. Du kannst aber auch, das hatte ich vorhin schon gesagt, eine Übersichtskarte aufrufen. Langer Druck auf die A-Taste, das ist die Sonar-Taste, dann kommt das Sonar quasi zu dir zurück. Und dann hast du einen kleinen Bereich um dich herum, der ja gezeigt wird, wie ein Kartenbildschirm.
Mit Icons, stilisiert.
Genau, mit stilisierten Icons. Das ist noch hilfreich, weil du Luftlöcher siehst, du siehst Sachen, die dich verletzen können und du siehst Sachen, die du bewegen kannst.
Mhm.
Zum Beispiel.
Das mit dem Bewegen können, das ist mir zu spät aufgefallen, ja.
Es gibt manchmal solche Schächte nach unten, wo Luft von, Luft wird das sein, die von unten hochsteigt und du kannst da nicht einfach runtertauchen. Mhm. Du musst also erstmal einen Stein, der irgendwo rumliegt, einen schweren Stein, musst du erstmal über die Klippe schubsen und dem hinterher schwimmen. Erst dann kommst du diesen Schacht herunter. Da muss man auch erstmal drauf kommen, sagt dir das Spiel so auch nicht. Ich habe die ersten Male auch vor diesen Schächten gesessen oder geschwommen und hab gedacht, wie komme ich denn da jetzt runter? Was soll ich denn?
Ich habe die Steine erst gar nicht gesehen.
Die fügen sich auch schön in den Hintergrund ein.
Ja, das hat schon fast so Puzzler-Elemente, ne? Also gar nicht so Adventure. Hier kommt so eine Puzzler-Komponente noch mit dazu. Das kennt man ja auch aus anderen Spielen. Vielleicht nicht, um Luftblasen zu blockieren, sondern um irgendwo rüberzukommen, aber dass man so Steine an ihre korrekte Position schieben muss, um irgendwie weiterzukommen, das kennt man ja aus Lost Vikings zum Beispiel.
Aus Lost Vikings. Hier ist es eben der Windschatten, um gegen eine Strömung anzumachen.
Genau, genau. Und ja, diese Übersichtskarte ist eine tolle Idee, aber der Bereich, den du da sehen kannst, ist einfach viel zu klein. Du kannst nicht sehen, okay, wie weit geht dieser Gang noch? Ist das eine Sackgasse? Keine Ahnung, wenn ich da oben hin will, wo muss ich in diesem Labyrinth jetzt langschwimmen? Das funktioniert leider nicht. Also
Es kartografiert nicht wirklich. Es ist eine Repräsentation dessen, was um einen herum ist, aber es fügt sich kein großes Bild nach und nach zusammen.
Einigermaßen hilfreich, wenn man auf der Suche nach Sauerstoff ist und sich vielleicht in der Ebene darüber, also dem Korridor über einem, ein solches Sauerstoffloch befindet. Mhm. Dann sieht man, ah, okay, ich muss nur nach oben oder nur nach unten schwimmen, um eben Luft zu holen, was ohne die Karte vielleicht tödlich sein könnte, weil man in die falsche Richtung schwimmt.
Ne? Ja, das stimmt, das stimmt.
Also dafür finde ich es okay und auch ganz am Anfang, also das war auch so ein kleiner Zufall, glaube ich, anfangs bei mir, dass ich diese Karte aufgerufen habe. Also drückst ja die Sonartaste und da kommen, also du schießt ja in dem Moment, du bist ja gewohnt, dass du mit irgendeiner Taste schießen kannst. Mhm. Und dann schießt du ja auch tatsächlich diese Sonarwellen ab. Und das Erste, was du ja denkst, wenn du damit einen anderen Meeresbewohner triffst, ist ja, dass du ihn dann tötest.
Ja, ausschalten,
so die,
ja.
Die schlüssige Konsequenz, die man so kennt. Und dann erfährt man ja erst, okay, ah, okay, da kann ich kommunizieren, weil dann kommt ja dieser Dialogbildschirm und da wird plötzlich Text gezeigt und so. Und dieses Zurückwerfen der Schallwellen von einem Felsen beispielsweise, der dann die Karte ja aufruft, das habe ich zufällig entdeckt.
Die Idee finde ich an sich super.
Ja. Das sind ja auch echt schöne, realitätsnahe Metaphern,
finde ich. Genau, finde ich super. Es ist halt nicht so toll umgesetzt. Und ansonsten kann das Sonar ja noch ein bisschen mehr. Das Sonar kann man auch zum Angriff oder zum...
Du kannst das vielleicht.
kann man im späteren Verlauf, im späteren Verlauf zum Angriff nutzen oder auch zum Verwirren. Man bekommt nämlich, ich hatte es ja schon gesagt, du triffst andere Delfine, mit denen kommunizierst du über die Sonartaste, die geben dir einen Auftrag, dass du deren Schule quasi wieder zusammensuchst. In dem Level sind dann weitere Delfine, die führst du durch das Labyrinth zu dem Delfin, der dich darum gebeten hat, dass du sie holst. Und wenn du das geschafft hast, wenn du alle gefunden hast, dann kriegt dein Sonar ein Upgrade. Das sagt dir dieser Delfin sehr kryptisch auch, aber so richtig erklärt oder angezeigt durch irgendwas Veränderndes, wir haben ja schon gesagt, die UI ist sehr einfach, wird dir das nicht. Und ich habe dann gespielt und habe auch weitergespielt und irgendwann an einer Stelle habe ich gedacht, ey, ich weiß nicht, was ich machen muss. Und dann habe ich gecheatet und habe bei YouTube geguckt und habe gedacht, was macht dieser Typ da? Der schießt die ganze Zeit diese Kackkrebse weg. Warum kann ich das nicht? Und ich habe gedacht, wie geht denn das? Und dann habe ich ein bisschen gelesen. Ah, ja, du musst in dem einen Level alle Delfine retten. Dann kannst du, indem du die, ich glaube, B- und A-Taste ganz kurz hintereinander drückst. Also erst B, dann A, aber wirklich in so einer fließenden Bewegung mit dem Daumen. Dann kannst du mit dem Sonar auch tatsächlich schießen. Wenn du die genau gleichzeitig drückst, geht das nicht. Du musst eine leicht fließende Bewegung machen. Und dann gibt es noch ein weiteres Ding, das Haie irgendwie verwirren soll, dass die dich nicht angreifen. Das habe ich aber tatsächlich gar nicht benutzt.
Die werden dann gestunt. Aber diese Mission ist ein schönes Beispiel dafür, wie friedfertig das Spiel im Kern sein möchte und dass man dann irgendwen angreift, ist dann eher so Mittel zum Zweck.
Mhm. Und das war eigentlich auch das Sonar. Es ist gut. Es ist, wie Tobi, wie du gesagt hast, es ist eine tolle Umsetzung der Realität bis zu einem gewissen Grad. Also ne, mit der Sonarkarte und so. Aber es ist nicht so richtig, das ist nicht intuitiv. Wo die Steuerung, die veränderte Steuerung zum 2D Jump'n'Run intuitiv ist, ist das nicht intuitiv.
Das stimmt. Man hat, also es geht aus dem Organischen raus und dann wird's sehr technisch.
Mhm.
Wir stellen also fest, die Steuerung von Echo ist eigentlich sehr an der Realität orientiert und an manchen Stellen ist es spielgerecht stilisiert. Realistisch, aber spielgerecht stilisiert, da kenne ich noch was.
Definitiv. Ja.
Endlich mal wieder.
Und zwar spielst du da sicherlich auf die Grafik an und die Grafik und insgesamt die Präsentation, das ist wohl das Merkmal, bei dem sich die meisten einig sein werden. Also wenn man sagt, dass Echo ein außergewöhnlich schönes Spiel ist. Also es gibt bestimmt Dinge, an denen man sich hier aufhängen kann. Das haben wir gerade schon festgestellt. Aber die Grafik ist wirklich unangefochten schön und gut umgesetzt. Und für die komplette Grafik ist in dem Fall nur ein einzelner Artist verantwortlich. Und zwar war das ein Ungar und der hieß Csolt Balogh.
Oder so ähnlich.
Oder so ähnlich.
Ungar oder Klingone?
Ich sage ungern Klingone.
Ja, sorry, der Witz war nicht ganz ausgegart, der war Ungar.
Oh Gott. Wie auch immer, lieber Choit, wenn ich dich hier falsch ausspreche, sieh es mir nach. Übrigens ist der gute Mann nicht zu verwechseln mit einem ungarischen Handballspieler, der den gleichen Namen trägt und den ich jetzt nicht nochmal falsch aussprechen möchte.
Ich finde es an der Stelle, muss ich nochmal sagen, krass, dass das ganze Spiel von einer Person gepixelt wurde. Das finde ich wirklich krass.
Ist ja doch ein bisschen Grafik, die da zusammenkommt.
Da kann auf jeden Fall jemand stolz auf sich sein.
Definitiv.
Ja, es war zu lange ruhig hier eben. Beim Entwickler Novotrade hatte man damals sogar ein eigenes Grafiksystem, mit dem Balog die Spielgrafik irgendwie quasi direkt auf den Monitor bringen konnte, also zeichnen konnte. Und für die damalige Zeit und vor allem für so ein vergleichsweise kleines Studio war das tatsächlich recht ungewöhnlich. Über Novotrade sprechen wir nachher noch ein bisschen. Zumindest konnte er durch die damalige Technik, also die limitierte und unscharfe Auflösung von den alten Röhrenfernsehern, wirklich sehr, sehr schöne Grafiken erschaffen.
Das Mega Drive konnte ja nicht so viele Farben gleichzeitig darstellen. Und die alten Röhrenfernseher, wer das noch kennt, die waren ja schon ein bisschen blurry. Also diese Schärfe von einem heutigen HDMI-Ausgang haben die nicht so ganz erreicht, um es ganz vorsichtig zu sagen. Und der Balog, der hat... Oder das haben ja ganz viele Grafiker auf dem Mega Drive damals gemacht. Die haben so eine Art Schachbrett mit einzelnen Pixeln gezeichnet. Mhm. Also man nimmt einen dunklen Blauton und einen hellen Blauton und das macht man im Schachbrettmuster immer nebeneinander. Und durch dieses Verschwimmen, Verwaschen der alten Röhrenfernseher wird daraus ein mittlerer Blauton. Nicht der helle, nicht der dunkle, sondern ein mittlerer. Und so hat man ja auch diese Transparenzen früher auf dem Mega Drive hinbekommen. Das Mega Drive konnte ja keine Transparenzen darstellen.
Ja, und damit konnte er dann ja auch diese relativ geringe Anzahl an Farben vom Mega Drive einigermaßen umgehen, ne?
Genau, genau. Und dadurch hat er ja halt diese Landschaften auch hinkriegen können, die fast schon gemalt aussehen.
Ja. Und apropos gemalt, also tatsächlich war er ja auch inspiriert von klassischer Malerei, genauer gesagt von einem tschechischen Maler und Paläontologen namens Zdeněk Burian.
Nicht schlecht.
Und dessen Bilder über unsere prähistorische Erde beziehungsweise ausgestorbenes Leben auf der Erde, die hatten da wohl einen recht großen Einfluss auf ihn. Und das sieht man schon, wenn man sich da mal ein paar Unterwassergemälde von dem Herrn Burian anschaut. Mhm. Da ist man durchaus erinnert an das ein oder andere Detail, das man so aus Echo kennt. Und by the way, es gibt da diese Screens, auf denen die Gespräche und die Tipps der anderen Meeresbewohner zu lesen sind. Hatten wir ja eben schon drüber gesprochen, wenn man das so nah aufruft. Tatsächlich liegt hier ein normales Bild im Hintergrund. Das ist ein Bild, das zeigt irgendein Motiv von so Korallen oder Meeresboden oder so. Also so ganz genau kann ich es nicht sagen.
Zwei Blautönen, so ein sehr dunkler und ein sehr heller Blauton.
Ja, genau, aber schon ein Bild mit einem echten Motiv, ist nichts Abstraktes so. Und hier werden dann einfach die Zeilen des Bildes verschoben. Also das ist relativ einfach für einen Programmierer, weil das Mega Drive ja von Haus aus hardwareseitig so ein Line-Scrolling beherrschen konnte. Und wenn man diese Technik dann so angewendet hat, dass die Zeilenverschiebungen wellenförmig den Bildschirm quasi runtergeschickt werden, dann sieht die Hintergrundgrafik tatsächlich so aus, als würde man da durch Wasser schauen. Also es war ein sehr, sehr cooler Effekt, der, glaube ich, mehr oder weniger durch Zufall entstanden.
Ja, das ist echt ganz cool. Also sieht echt schön aus an der Stelle. Ja. Traut man dem Mega Drive eigentlich nicht zu, weil es halt schon so alt ist. Und wenn man dann noch dazu liest, eigentlich ist es relativ easy fürs Mega Drive. Schon geil.
Ja, definitiv.
So Trivia-mäßig, da kann man auch diese ganzen anderen Schmaps oder Plattformer, die mit einer Zillion Parallax-Scrolling-Ebenen im Hintergrund arbeiten, das ist halt nicht Parallax von Hintergründen, sondern eben genau dieses Line-Scrolling, was da zur Anwendung kommt.
Mhm. Ja. Wir können uns ja noch mal ein bisschen die Level anschauen, wo wir gerade schon bei der Grafik sind, die natürlich wunderschön aussehen. Bei 24 Leveln sollte es da ja einiges an Abwechslung geben. Mhm. Und auch wenn wir nicht jedes Einzelne jetzt im Detail auseinandernehmen werden, schauen wir doch zumindest mal, was es so für unterschiedliche Umgebungen gibt. Also da geht's los, das haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt, die Homebay, in der alles seinen Anfang nimmt und von der aus es dann später in die Medusa Bay übergeht und von da aus gelangt man dann in die weit verzweigten Unterwasserhöhlen im vierten Level und im Prinzip bleibt man hier auch in einigermaßen visuell ähnlichen Umgebungen. Und man verlässt dann irgendwann so diese Lagunenwelt und kommt ins offene Meer und weiter nach Norden, also in die Polarregion, die sogenannte Ice Zone, das ist dann schon in Level 8. Und hier in dieser arktischen Region bleibt man dann auch eine Weile, bis man dann auch endlich auf Big Blue trifft. Den haben wir ja vorhin schon erwähnt. Das ist dieser riesige, weiße, alte Blauwal. Und es geht dann anschließend weiter über so einen Zwischenstopp bei einer Insel ins Deepwater, so heißt dann das Level 12, wo man dann zum ersten Mal auf diese Asteriten trifft. Wir erinnern uns, die älteste Lebensform der Welt. Und bis hierher sind wir eigentlich in grafisch einigermaßen ähnlichen Umgebungen unterwegs, mit Varianz natürlich in Nuancen, anfangs mehr Korallen und Karibik-Flair, später im Norden haben wir dann auch mal ein paar Eisschollen und auch die Blautöne werden im Verlauf ein bisschen dunkler und kühler.
Übrigens, ist euch aufgefallen, dass wenn man tiefer ins Wasser hinabsteigt, die Farbpalette verändert wird?
Es wird dunkler.
Genau.
Mhm. Ja.
Da wird die Tiefe einem nochmal so eindrücklicher grafisch dargestellt.
So dass man sich freut, wieder aufzutauchen.
Das
mir zumindest so.
Auf jeden Fall.
Und es geht dann auch Schlag auf Schlag, denn wir befinden uns dann auch schon in Level 13 in The Marble Sea in Atlantis, wo wir in der Library dann erste Hinweise auf die ebenfalls bereits erwähnten Vortex bekommen, also die ja vermeintliche Alien-Rasse. Und hier in Atlantis vermischen sich dann diese sonst eher natürlichen Grafikmotive, also Motive von Naturelementen mit menschlich erbauten, also versunkenen Ruinen und so weiter. Daher auch dieser Name Marble Sea. Und in der City of Forever in Level 16 finden wir dann auch endlich die Zeitmaschine, die wir vorhin schon erwähnt haben und mit der wir dann in so prähistorische Level reisen können. Also dem Jurassic Beach, dem Pteranodon Pond, dem Origin Beach, dem Trilobite Beach und dem Darkwater. Und wie es sich natürlich für prähistorische Umgebung gehört, zeichnen die sich durch Vulkane im Hintergrund aus.
Durch was auch sonst.
Ja, Dinosaurier vielleicht noch. Und im darauffolgenden Level, also in Level 22, der heißt The Tube, bekommen wir es dann zum allerersten Mal mit den Aliens, aka den Vortex, zu tun. Um dann in Level 23 komplett in deren Welt abzutauchen, auf ihrem Heimatplaneten, in deren Base selbstverständlich. Und im finalen Level 24, The Last Fight, bekommen wir es dann mit der Vortex Queen herself zu tun. Also grafisch wird es hier hinten dann eher technisch mit vielen so Fantasieapparaturen und random anmutenden Hightech-Motiven.
Also steckt durchaus doch Abwechslung in der Spielegrafik.
Auf jeden Fall. Grafisch, aber vor allem auch, was die Story angeht, entpuppt sich Echo hier regelrecht zu einem Spiel, das eigentlich ja nur auf den ersten Blick so niedlich und knuffig wirkt und das dann im Verlauf immer düsterer wird, so wie die Grafikpalette, die Farbpalette in den Levels selber. Und flankiert wird diese tolle Immersion natürlich dann hier auch noch durch einen sehr gelungenen Soundtrack. Und ich vermute, dass Philippe, wie ich ihn kenne, da schon was vorbereitet hat.
Auftritt Dr. Music.
Moment. Ich habe einen geteilten Lehrstuhl. Markus, was hast du denn recherchiert?
Ja, stimmt. Ein bisschen was habe ich tatsächlich auch herausfinden können. Denn damals war Sega of America gerade dabei, ihr eigenes In-House-Sound-Team zu etablieren, das Sega Multimedia Studio. Und damals investierte Sega ordentlich in Multimedia Entertainment, also in Projekte, und die waren besonders interessiert an der CD-ROM zum damaligen Zeitpunkt. Und da stellte man dann den sehr erfahrenen Musiker Spencer Nielsen ein. Der hatte zwar noch keine Erfahrung mit Videospielmusik, er sah das allerdings weniger als Hindernis, sondern mehr als Möglichkeit und auch als Herausforderung. Und der brachte, und das fand ich ganz witzig, nicht nur Erfahrung mit, sondern auch richtig gutes Sound-Equipment.
War also gar kein Videospielkomponist, der so irgendwelche Sequencer was eingetippt hat, sondern der kam von der anderen Seite.
Richtig. Der machte aus einem kleinen Büro tatsächlich ein Aufnahmestudio. Und Ed Annunziata, der zeigte Nielsen und seinem Musikteam, das er dann aufgebaut hatte, das Spiel, soweit sie bis zu dem Zeitpunkt waren. Und das hinterlegte er mit Pink Floyds Shine on You Crazy Diamond. Und bei Nielsen machte es in dem Moment Klick. Und wenn man es glaubt, dann hat er bereits am Folgetag einen Sample-Track präsentiert. Der hat es zwar nicht ins Spiel geschafft, aber wurde vom Soundteam neben Pink Floyds Song als Referenz benutzt. Philippe, Ambient Prog, Pink Floyd soll da drin stecken. Dr. Music, bitte.
Mit Pink Floyd und deren Opus bin ich nicht so vertraut, aber Ambient Prog meine ich da schon sehr viel gehört zu haben. Also Es ist eher sphärisch an vielen Stellen. Es ist nicht klar erkennbar als Song oder so. Also nicht als Popsong, sondern es ist schon stimmungsvoll, aber halt trotzdem proggy. Was für Elemente finden wir denn darin? Es gibt sehr schlichte, reduzierte, aber mörder-groovy Bässe, die richtig toll mitschwingen in der Tiefe und da dem Ganzen so eine ganz steady Orientierung geben. Relativ viele weiche und schwingende und daher nicht so derbe stampfende Derivate von Dreiertakten, also es ist immer so ein Swing drin. Allerdings haben wir darüber verkopfte, mathematische, vertrackte, technische, artifizielle Synthi-Melodielinien. Und die Percussion, die klackert und klickt auch gelegentlich mechanisch-mathematisch dazwischen. Neben den Melodien an sich sind die Klangfarben dann auch noch super technisch. Da machen wir einen ganz kurzen Ausflug in die Welt der Synthis. Da hat man als Klangquelle so einen Oszillator. Und dem kann man so ein paar Werte zuordnen, so wie schnell kommt der Anschlag und wie lange hält der Ton. Und dann hat man nämlich nicht nur diese Quelle, sondern auch Filter, die man drüber legt. Und die kann man genauso steuern. Nämlich, wie schnell schlägt der Filter an und wie schnell verschwindet er wieder, sodass der Ton sich so ein bisschen entwickelt über die Dauer seines Klangs. Natürlich betrachtet wäre es so, dass die hohen Töne die ersten sind, die gedämpft werden, weil die halt am meisten Energie brauchen, sobald ein bisschen Energie gedämpft wird. Sind die halt als erstes weg. Und bei Echo sind die Synthis exakt so programmiert, dass es genau entgegengesetzt läuft. Dass die erst so ein bisschen gedämpft sind und dann kommen erst die Höhen raus. Vollkommen unnatürlich. Und dann wird es auch noch so metallisch alles. Also die Höhen werden besonders überbetont, so wie es nur mit ganz, ganz, ganz harten Materialien möglich ist. Also so Stimmbänder, die sind eher weich oder so eine Gitarrenseite ist eher weich. Die haben nicht so viele Höhen. Bei Echo gibt's so dieses scharfe Metallische dazwischen.
Was ja zum Mega Drive auch irgendwie passt.
Wollte ich auch gerade sagen, ja.
Ja, total. Und wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, dass ewig gar keine menschlichen Spuren im Spiel zu sehen sind. Und trotzdem, also da ist nur Natur zu sehen zunächst. Also erst sieht man nur diese Buchten, die dann so mit Korallen und Felsen und Moos im Hintergrund vor sich hin existieren oder die Eislandschaften, da ist wirklich gar keine Spur von Zivilisation zu sehen. Und dann aber trotzdem diese ganz fremdartigen, ganz scharfen Sounds macht's schon so ein bisschen creepy zwischendurch, ein bisschen unheimlich. Dann steigt man noch so in die Tiefen ab und bekommt Luftnot. Also das macht alles ein ganz komisches, beklemmendes Bauchgefühl.
Es passt ja sehr gut. Es gibt ein YouTube-Video, das darlegt, warum Echo the Dolphin eigentlich ein Horrorspiel ist.
Ist es. Wenn man das alles zusammenfasst, ist es das. Wenn man das alles zusammenfasst, könnte man überlegen, möglicherweise sind diese weichen Bässe, die so im Dreiertakt so vor sich hinswingen, das natürlich wogende Wasser und die Synthi-Linien ein Hinweis auf fremdartige, unnatürliche, wie gerade benannt, in Anführungszeichen technische Story-Elemente, wie sie dann auch hinterher auftauchen mit irgendwelchen Zeitmaschinen in Atlantis und mit irgendwelchen Alien-Maschinen. Also, ganz Mega Drive-typisch, absolut retro-Synthi-mäßig in seiner Charakteristik. Soweit zur Musik.
Dr. Music, bevor die Vorlesung hier geschlossen wird, eine Frage hätte ich noch. Ich bin ja großer Fan der Band The Midnight und die haben auf ihrem Album Monster einen Track, der heißt The Search for Echo. Und ich habe da immer, natürlich auch wegen des Namens, schon sehr Echo the Dolphin rausgehört. Was sagt der Musikdoktor dazu?
Ja, absolut. Auch totale Prog-Einflüsse bei dem Song, wobei The Midnight ja eigentlich nicht so proggy sind, sondern schon radiotauglich, poppig sein wollen. Also die haben lange durchgezogene Wiederholungen von verschlungenen Tonreihen, die aber nicht einfach nur wiederholt werden, sondern nach einer etablierenden Präsentation dann auch so in verschiedenen Kontexten durchgespielt werden. So verspielt, experimentell. Wie klingt eigentlich diese Kombination mit dem Basston? Und wie klingt die Kombination mit einem anderen Basston? Und wie klingt es denn nochmal an? Also das klingt schon sehr proggy. Und was es völlig hergibt, ist die so eine leere, ganz metallisch, leicht vibrierende Quinte, ganz am Anfang, die haben sie einfach aus Echo gemopst. Das ist 1:1 nachgespielt. Also Quinten gibt's überall, aber dass man die genau so spielt, dass man das Gefühl hat, dass auf einer Metallplatte irgendwas Metallisches drauf liegt und dann vibriert, weil die Metallplatte schwenkt, das ist der Sound, den sie von Echo geklaut haben. Ja, und dann ist der Vamp, den sie spielen, also die sich wiederholende Tonfolge ganz am Anfang, auch exakt die aus einem Echo-Stück, wo sie immer auf dem Grundton sind, ganz Ton runter, ganz Ton hoch, ganz Ton runter und wiederholen das Ganze. Mhm. Auch in einem ganz charakteristischen Rhythmus. Aber das ist nicht nur ein Zwinkern, das ist beide Augen zukneifen.
Okay, okay. Also es ist definitiv eine Hommage. Also nicht nur des Namens wegen.
Da saß jemand dran, hat das Ganze analysiert, auseinanderklamüsert und versucht da was eigenes Neues draus zu machen. Das ist nicht einfach nur, ja, klingt so ähnlich wie zufällig oder nee, da hat sich jemand hingesetzt.
Finde ich cool und auch bemerkenswert, weil damals war Echo zwar ein großes Ding, aber heutzutage ist er ja schon ein bisschen vergessen. Mhm. Und wenn sich da eine heutige Band irgendwie, keine Ahnung, das Mario-Thema schnappt und damit irgendwie rumspielt oder so, okay, klar, verstehe ich. Aber auf Echo, da musste ja auch erstmal kommen. Da musste ja irgendwie drauf stehen oder so. Also das musste ja aus von früher kennen, oder?
Das muss man irgendwie kennen, ja.
Ja, finde ich geil. Das fand ich bemerkenswert. Darum musste ich das hier mal ganz kurz an dieser Stelle einbringen. Ich hätte dich auch privat fragen können, aber dann kriegst du die Leute da draußen ja nicht mit. Leute, hört The Midnight.
Ist denn deine Frage jetzt hinlänglich beantwortet?
Ja. Ja, ich fand's sehr gut.
Okay, dann entlassen wir Dr. Music ins Lehrerzimmer.
Und rufen Philippe wieder rein.
Rufen Philippe wieder rein und wir gehen in die Pausenhalle und trinken unsere Milch.
Ah, geil.
Oder wir sprechen noch ein bisschen über die Entstehung von Echo. Und wir haben ja festgestellt, dass Echo auf vielen Ebenen ein bemerkenswertes Spiel ist, das nicht so unbedingt das hält, was es auf den ersten Blick verspricht bzw. vorgibt zu sein. Und wer für all diese Missverständnisse verantwortlich ist, haben wir auch vorhin schon genannt, was genau den Schöpfer Ed Annunziata hier geritten hat, ein so besonderes und anderes Spiel zu erschaffen. Schauen wir uns aber nochmal genauer an.
Ja, davor müssen wir aber einmal zurück in die guten alten 80er und uns Ed ein bisschen genauer angucken. Der hatte nämlich schon lange vor Echo mit dem Entwickeln von Spielen zu tun, obwohl er eigentlich Tierarzt werden wollte. Passt ja aber auch wieder zu Echo, ist ja auch ein Tier.
Ja, zweifelsohne.
Nicht mal ein anthropomorphes, sondern ein richtiges. Mit 17 entstand ein Spiel, das er zusammen mit einem befreundeten Programmierer namens Mike Marcitro entwickelt hat, das Pyramid Run hieß. Das war tatsächlich auch seine erste Arbeit, für die er Geld bekam, obwohl Marcitro dabei die meiste Arbeit geleistet hat, wie Ed später dann zugab. Mitte der 80er arbeitete er dann fest als Programmierer und Game Designer bei einer Firma namens Sunburst Communications, die es bis heute noch gibt und wie damals auch heute noch Lernsoftware für Grundschulkinder entwickelt. Und eines dieser Projekte, an denen er damals arbeitete, war The Voyage of Mimi. Und jetzt kommt Trivia Time. Ich habe von The Voyage of Mimi noch nie vorher gehört.
Ich auch nicht.
Aber das ist eigentlich auch kein Wunder, denn das war Bildungsfernsehen.
Okay, ja, da bin ich raus.
Nicht, ich wollte damit nicht implizieren, dass du so ungebildet bist.
Sondern, dass du keinen Fernseher hattest.
Das ist ja amerikanisches Bildungsfernsehen aus dem Jahre 1984. Und da hat ein sehr, sehr junger Ben Affleck mitgespielt.
Ja, ich habe mir Bilder angeguckt, sehr lustig.
Das ist schon ganz geil. Ja. War der da schon Teenager, wenn überhaupt? Also, früher Teenager oder kurz davor? Also der war noch sehr jung.
Kurz davor, würde ich sagen.
Aber man erkennt ihn.
Ja, wenn man es weiß.
Ja, okay. Auf jeden Fall, The Voyage of Mimi sollte ein Projekt sein, das neben einer TV-Serie auch Bücher und Zeitschriften und eben ein Lernspiel beinhalten sollte. Und es war maßgeblich dieses Projekt, das bei Ed Annunziata die Faszination für die Unterwasserwelt weckte. Und das war, wie gesagt, 1984. Vor allem das Echolot-System, mit dem Delfine kommunizieren und sich orientieren, hat ihn sehr fasziniert. Tatsächlich beschäftigte er sich wohl über Jahre hinweg weiterhin mit Delfinen und deren Echolotsystem. Und in ihm entstand die Idee von einem Spiel, in dem es irgendwie um Delfine gehen sollte. Ein anderer wichtiger Einfluss, den haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt, war der Roman Sounding. Der kam 1982 vom amerikanischen Autor Hank Sears. Und das Interessante an diesem Buch ist, dass es nicht aus der Sicht eines Menschen, sondern aus der Sicht des Wals geschrieben wurde.
Das finde ich abgefahren.
Ja, total. Und in Echo erleben wir die Geschichte auch durch die Sicht eines Delfins. Und diese ungewöhnliche Perspektive war es dann auch, die Ed überhaupt dazu brachte, sich ein Spiel aus Sicht eines Delfins vorstellen zu können.
Ja, das glaube ich. Da kommt man wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres drauf. Und wir haben ja vorhin auch schon kurz Eds Hang zu Comics und Sci-Fi erwähnt und versprochen, dass wir uns nochmal der Frage widmen, ob es bei der Ideenentwicklung eventuell bewusstseinserweiternde Substanzen gab. Dem können wir jetzt schon mal vorgreifen und zu Eds Entlastung sagen, nein.
Naja, angeblich. Er sagt, dass es die nicht gab.
Ja, wir glauben ihm das natürlich erstmal.
Natürlich.
Trotzdem nimmt die Geschichte irgendwie noch eine sehr schräge Wendung, denn nicht nur der Roman Sounding hat es ihm angetan, sondern auch die Arbeiten eines amerikanischen Wissenschaftlers namens John Cunningham Lilly. Und da holen wir jetzt noch mal ein kleines bisschen aus.
Aber keine Angst, das ist interessant.
Das will ich hoffen. Lilly war ein renommierter Wissenschaftler, der in den 60er Jahren auf dem Gebiet der Mikrobiologie und der artenübergreifenden Kommunikation geforscht hat. Und in der Zeit, also den frühen 60ern, finanzierte ihm die NASA sogar ein Projekt, in dem er versuchte, Delfinen das Sprechen beizubringen.
Und Ziegen anzustatten.
Mit dieser kruden Idee, dass man im Falle eines Falles wohl auch besser mit Außerirdischen kommunizieren könne, wenn das auch mit Delfinen möglich wäre, hat er dann allerhand abenteuerliche Experimente angestellt, die, Spoiler, zu nichts geführt haben, weswegen ihm die NASA ihm dann auch schlussendlich den Geldhahn zugedreht hat. Er hat sich dann im Nachgang von der seriösen Wissenschaft so ein bisschen verabschiedet und sich mehr und mehr mit ja so Pseudomystizismus beschäftigt und ging dann immer mehr so um Themen, die unheimlich angesagt waren in den 60ern, Kryptozoologie, Astronomie, außerirdische Sekten, Gurus, Drogen, alle waren auf der Suche nach Erleuchtung und Delfine waren sowieso der Shit. Dass er dabei auch gerne mal mit verschiedensten Drogen experimentiert hat, brauchen wir da, glaube ich, an der Stelle nicht weiter erwähnen. Also wohlgemerkt Lilly, nicht Ed.
Ja, ja.
Auf der Suche nach einem Mittel gegen seine Migräne stieß er, also Lilly, dann auf das damals noch nicht wahnsinnig populäre Ketamin, das ihm bei seinen Kopfschmerzen quasi wie ein Wundermittel geholfen haben soll. Das war noch lange vor der Zeit, als Ketamin dann irgendwann so zur Partydroge geworden ist. Aber auch ohne Migräne blieb er dem Stoff treu. Und sein Konsum wurde immer exzessiver, teilweise mit gefährlichen Trips, die ihn beinahe auch mal das Leben gekostet hätten. Und während seiner Drogensessions glaubte Lilly dann, von einer außerirdischen Einheit kontaktiert worden zu sein. Und die nannte er Earth Coincidence Control Office.
Warte mal, ECCO?
Das wird ja immer rätselhafter.
Der Rätselknacker. Echo.
Richtig.
Ist ja gruselig.
Das ist gruselig. Aber diese Echo-Aliens, die gehörten wohl zur eher netten Sorte und hatten in ihrer Allwissenheit die Kontrolle über alles, was auf der Erde geschieht. Und wenn man das alles so hört, dann kann man schon die ein oder andere Parallele zum Spiel ziehen. Und da scheint es ja auch schon fast so, als wäre diese Geschichte eine Mischung so aus seinem wirklichen Interesse an Delfinen und seinen drogengeschwängerten Aussagen, die er nach seinen Trips so hatte. Und neben diesen Echo-Aliens war Lilly aber auch noch eine andere Spezies über den Weg gelaufen.
Das hier ist aber die Vortex.
Ja, fast. Also von ihm wurden sie als Solid State Intelligence bezeichnet. Die wiederum kamen laut seiner Aussage aus einem mechanischen Universum, also einem mechanischen Sonnensystem.
Ein mechanisches Sonnensystem, das ist geil.
Mhm. Frag bitte nicht, was es ist.
Ich will's, also es muss man gar nicht wissen, aber es klingt geil.
Und deren Ziel wiederum war es, die Erde zu zerstören und die Menschheit zu vernichten.
Das ist fies.
Und spätestens jetzt könnte man auch noch eine weitere und konkretere Parallele ziehen, indem man nämlich die Solid States Aliens mit unseren erwähnten Vortex Außerirdischen vergleicht. Und jetzt könnte man meinen, das ist alles purer Zufall, wenn es da nicht diesen einen Tweet von Ed selbst gegeben hätte, in dem er versichert, niemals LSD genommen zu haben, Haken dran, aber in dem er tatsächlich bestätigt, das ein oder andere Werk von John Cunningham Lilly gelesen zu haben. Bam. Ja, Wahnsinn, oder?
Ist schon ein bisschen verrückt, diese Geschichte, also.
Ja, hat der ganzen Story nochmal einen ganz anderen Twist gegeben. Wie dem auch sei, wir kommen mal wieder raus aus unserem Drogenrausch, zurück in die Realität, würde ich sagen. Wie ging's denn weiter?
In den 80ern ging's weiter, auch eine schöne Drogenzeit übrigens, aber eher Kokain, glaube ich. Zum Ende der 80er wechselte unser Ed Annunziata von Lernsoftware zu Videogames und Sega of America stellte ihn als Game Producer ein. Und angeblich hat er dort seine Idee für ein Spiel mit einem Delfin als Hauptfigur direkt am ersten Tag gepitcht. Allerdings war man wohl in der Sega-Chefetage zunächst nicht so richtig geflasht von der Idee, denn man war der Meinung, dass man das Mega Drive lieber mit richtig zugkräftigen Titeln versorgen sollte. Darum arbeitete unser Ed erstmal an Spielen wie Spider-Man oder Mario Lemieux Hockey. Seine Idee von einem Delfinspiel bekam er allerdings nicht aus seinem Kopf. Und schließlich konnte er das Management, angeblich bei einem Firmendinner, dann doch noch überzeugen, ihm ein kleines Budget zur Verfügung zu stellen, um seine Idee vorstellen zu können. Und dazu wandte sich Ed an die ungarische Spielefirma Novotrade, um eine erste Demo zu entwickeln.
Trivia Time. Moment, Novotrade, das
haben wir heute schon ein paar Mal erwähnt, ja.
Stolpern wir gerade zum dritten Mal drüber. Könnte man kennen, vor allem wenn man unsere Folge 92 gehört hat, unsere Tetris-Folge.
Ach.
Bei Novotrade handelt es sich tatsächlich um die Firma, wo Eric Stein damals Tetris für den westlichen Markt entdeckt hat. Siehe oder besser, höre die Folge 92.
Das ist ja krass.
Cool.
Also Novotrade, ja, ja, habe ich durch Echo, aber ich konnte es aus dem Film nicht mehr pinnen.
Nee, ich auch nicht.
Das ist ein super gutes Trivia.
Und eine sehr organische Werbung für uns selber.
Ja, richtig, richtig. Novotrade, das war eine staatliche Firma, von der ungarischen Regierung 1982 gegründet.
Mhm. Wie es sich damals für den Ostblock gehörte.
Richtig, richtig. Die nannten sich 1996, haben wir vorhin kurz in den Hard Facts erwähnt, in Appaloosa Interactive um und mussten 2006 dann Konkurs anmelden. Also seitdem gibt es die nicht mehr.
Ich habe da noch ein kleines By the way, Markus, der geht an dich. Von Novotrade stammt übrigens auch das von uns damals sehr gern gespielte RBI Baseball.
Oh ja, auf dem Amiga, das habe ich sehr gerne gespielt.
Ich auch, das war toll.
Nicht so gerne wie American Baseball auf dem Master System, aber das war auch sehr cool.
Erstaunlich, was die Ungarn alles so bis zu uns rübergebracht haben.
Ja, in der Tat. Dabei waren gerade die späten 80er im Osten, also im Ostblock, sicherlich nicht das leichteste Arbeitsumfeld. Es gab ja noch den Eisernen Vorhang. Aber Novotrade hatte Verbindungen zu einem ungarischen Flüchtling, der es nach England geschafft hatte und dort seine eigene Publishing-Firma aufgebaut hatte. Und durch diese Verbindung in den Westen wollten die besten Programmierer in Ungarn für Novotrade arbeiten. Und diese Verbindungen, die dieser Flüchtling halt hatte aufbauen können, waren ja auch wahrscheinlich der Grund, warum ein Eric Stein überhaupt nach Ungarn gereist ist und sich dort Software aus dem Ostblock angeguckt hat. Hm. Ich meine, da kommt jemand aus dem Westen, so einfach irgendwie, wie geht das? Kontakte.
Ja.
Ist schon echt spannend, spannende Zeit.
Definitiv.
Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, auf jeden Fall ist es nicht überraschend, wenn man daran denkt, dass die besten Programmierer des Landes in einer Firma arbeiten, dass Novotrade der wichtigste, zumindest ja doch wahrscheinlich auch die wichtigste Firma in der ungarischen Videogame-Industrie der 80er gewesen ist. Die hatten zuvor übrigens sogar schon für Sega gearbeitet, die haben nämlich California Games von Epix für das Mega Drive umgesetzt.
Krass. California Games, also so uramerikanische Titel, die da plötzlich aus Ungarn kommen, ist schon ganz geil.
Naja gut, das Ursprungsspiel kommt von Epix, ja, aber die Mega Drive-Version halt.
Aber dass sie das halt an eine ungarische Firma abgeben.
Ja, ist schon krass, ist schon krass. Und so kam es dann, dass das ungarische Team für die nächsten 3 Monate an einer Demo für das Delfinspiel arbeitete. Bei dieser Demo sollte der Fokus erstmal auf geschmeidige Bewegungen und den Gravitationsunterschied. Philippe, das hattest du vorhin kurz gesagt. Schwerkraft von oben, Auftrieb von unten. Mhm. So. Das sollte in den Fokus gerückt werden. Also der Unterschied, ob man über oder unter Wasser war, konnte man ja als Echo auch. Ne? Man konnte ja aus dem Wasser rausspringen.
Genau.
Und das gelang dem Team anscheinend so gut, dass das Management von Sega of America das Potenzial für das Spiel erkannte. Und das führte wiederum dazu, dass das Spiel, das kommende, unter dem Codenamen Dolphin auf Segas Entwicklungsplan landete. In der Anfangsphase flog Ed einige Male nach Budapest. Das war natürlich kein Dauerzustand, also wurde ein leitender Projektmanager benannt.
Jetzt bin ich gespannt.
Und das war ein Mann, oh, jetzt kommt's, jetzt kann man nochmal einen Namen batschen. Laszlo, das ist noch relativ simpel.
Ja, das hätte ich auch noch geschaut.
Szentornai.
Ja, ich würde auch sagen, SZ ist bestimmt Szentornai. Wollen wir ihn einfach Laszlo nennen?
Laszlo. Lass uns einfach Laszlo sagen. Sorry, Laszlo, wenn du das hier hören solltest, aber dein Nachname ist wirklich schwierig für uns. Aber Laszlo wird ja auch mit Akzenten geschrieben, ist auch wiederum schön. Aber das kriegen wir trotzdem noch hin. Laszlo hatte durch diese Stellung jedenfalls erheblichen Einfluss auf das Game Design und war dann damit beauftragt, das Entwicklungsteam zusammenzustellen. Ab dem Zeitpunkt hatten sie insgesamt 9 Monate Zeit, das Spiel fertig zu bekommen. Und das war Anfang der 90er, genauer gesagt 1991. Und was war noch Anfang der 90er? Eine Sache, die sehr wichtig für die Entwicklung von Echo werden sollte. Sonic the Hedgehog erschien. Mhm. Und war halt ein Riesenerfolg. Das wissen wir alle. Sonic ist auch heute noch sehr bekannt. Warum ist das so wichtig für die Entwicklung von Echo? Weil Sega wuchs, und zwar exponentiell. Und dieser Umstand sorgte dafür, dass die Vision von Ed umgesetzt werden konnte, so wie er es wollte. Und warum war das der Fall? Weil das Management von Sega schlicht keine Zeit hatte, Ed die ganze Zeit zu kontrollieren, was er und sein Team mit Echo anstellten. Mhm. Die hatten ganz andere Sorgen. Trotzdem, wie immer in Videospielproduktionen, auch damals schon, wurde es zum Ende deutlich hektischer. Und um die restliche Zeit, die man noch hatte, effektiver arbeiten zu können, wurde ein Teil des Entwicklungsteams in die Sega Studios in Redwood City verlegt. Hier bekam Echo dann seinen letzten Schliff. Es wurde getestet, Bugs wurden behoben und schließlich die finale Version entwickelt. Am Ende war das Spiel allerdings so schwer, dass sowohl Ed als auch Laszlo durchsetzten, dass der Schwierigkeitsgrad noch einmal nach unten korrigiert wurde. Die Programmierer haben die Stellen halt so oft gespielt, dass sie einfach gut darin wurden. Mhm. Ich glaube, das Thema hatten wir auch damals mit Mike Tucker, als wir über das sehr, sehr schwere Xenocrisis gesprochen haben. Allerdings haben die das auch nicht super leicht gemacht. Eher im Gegenteil, es ist immer noch ein verteufelt schweres Spiel. Und das liegt ja auch daran, das haben wir auch schon mal in einem Podcast über Streets of Rage zum Beispiel erwähnt, dass damals Videospiele in Videotheken angekommen sind. Und die Leute haben sich halt ein Videospiel übers Wochenende ausgeliehen. Und das Team wollte halt nicht, dass das Spiel am Wochenende durchgespielt wurde. Es sollte eher so ein Anreiz geschaffen werden, hey, unser Spiel ist schwer, kauft es doch einfach, dann könnt ihr üben. Mhm. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein langes Spiel. Wir haben ja vorhin gesagt, 24 Level. Ja. Die spielt man nicht an einem Wochenende durch, vor allen Dingen nicht in dem Schwierigkeitsgrad.
Ja, das erinnert mich an ein Interview, das ich in dem Zusammenhang gelesen habe, und zwar mit Ryuichi Hasegawa. Das war der Mann, der das Spiel quasi von Europa bzw. den USA nach Japan geholt hat. Und der sagte mal in einem Interview, dass sich die japanischen Spielgewohnheiten natürlich sehr stark von den westlichen unterscheiden und dass die japanischen Spieler viel weniger offen für so ein exploratives Gameplay seien. Und seiner Meinung nach hängt das mit der westlichen Meinung der Spieler zusammen, dass Spiele vor allem nur dann gut sein können, wenn sie schwer sind. Also dann hätte sich der Kauf dann eher gelohnt sozusagen. Also man kriegt was für sein Geld.
Durchs Zimmer fliegende Controller kriegt man.
Ja, das auch. Und in Japan sei das halt genau umgekehrt gewesen, weswegen den Japanern westliche Spiele einfach oft zu schwer gewesen sind.
Das passt, denn die japanische Version von Echo ist ein Ticken leichter, weil es Checkpoints gibt.
Stimmt.
Da sieht man's, ne? Das sind dann so kleinere Mechaniken, die dann angepasst worden sind. Also er sagte auch, dass sie gerne noch viel, viel mehr gemacht hätten, aber das Spiel wohl so groß und komplex war und die Zeit drängte. Sie haben sich dann an anderer Stelle, zum Beispiel beim Cover, noch ein bisschen Freiheiten erlaubt.
Frechheit. Apropos Frechheit. Es gab ein Feedback aus einer der Testgruppen. Das fand ich noch ganz witzig. Zum Glück hat unser Ed das abgewehrt. Also für mich zum Glück. Die Tester fanden nämlich das ein bisschen doof, dass es nur tierische Gegner gab. Und die hätten gern ein menschliches Element im Spiel gehabt. Und die schlugen als Gegner Taucher mit Harpunen vor. Wie seht ihr das? Also ich bin froh, dass Ed sich durchgesetzt hat. Taucher mit Harpunen. Passt das, Philipp?
Mal so gar nicht, würde ich sagen. So spontan aus der Kalten heraus muss ich schon darauf verweisen, dass die Fremdartigkeit der Welt für uns Menschen und die Vertrautheit für die Tiere da mit reinspielt. Und dann ist so ein Mensch völlig deplatziert, vor allem auch in der Story, wenn alle 500 Jahre da irgendwie abgeerntet wird. Ich glaube, das ist keine Welt mehr, in der Menschen eine besonders große Rolle spielen. Und wenn die dann mit Harpunen da unterwegs sind, das wirkt so profan, so banal. Also wenn, dann müssten das schon Menschmutanten sein oder Cyborg-Mensch-Verknüpfungen. Irgendwas, was dann auch abgefahren und freakig ist, aber nicht so Neopren und Harpune.
Vielleicht Hyborgs.
Hui.
Der Witz war auch wieder flach wie eine Flunder. Badum Platsch.
Und Tobi?
Ja, ich habe da einen Moment drüber nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich ganz froh bin, dass Ed sich hier durchsetzen konnte. Da geht's mir wie dir. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn es Menschen gegeben hätte, dann hätte das nur als Randnotiz funktioniert. Also wir sind ja in einem Ozean und auch da kommen Menschen vor. Es gibt Schiffe, es gibt Bohrinseln beispielsweise. Also wenn man als zufällige Begegnung, so wie man einem Orca begegnet oder einem Blauwal oder so, auch mal einem menschlichen Bauwerk oder einem Menschen begegnen würde, hätte ich das okay gefunden, dass man also den Fuß einer Bohrinsel irgendwo sieht oder die Schiffsschraube oder irgendwie sowas. Wie gesagt, nur als Randnotiz. Ich glaube, es ist schon ganz gut so, dass Menschen hier keine große Rolle spielen.
Ja, sehe ich auch so. Und, das hatten wir auch ganz kurz im Vorgespräch schon, wer sagt denn überhaupt, dass das Spiel 1992, als es rausgekommen ist, spielt? Wer sagt denn, dass das nicht vor 1000 Jahren spielt oder in 1000 Jahren? Oder wer sagt denn, dass das Ding überhaupt auf der Erde spielt?
Ja,
bei Atlantis hätte ich das gedacht.
Ja, weil ich meine, wenn man sich Per Anhalter durch die Galaxis anguckt, And Thank You for the Fish, da hauen die Delfine ab.
Ich glaube, sie haben alles richtig gemacht.
Ja, glaube ich auch.
Ja, wir hatten ja gerade schon angesprochen, dass auch Sonic kurz vorher erschienen war und extrem erfolgreich war. Insofern war auch das Marketing rund um Echo sehr interessant. Denn die Marketingabteilung hatte hohe Erwartungen an das Spiel, so hoch, dass sogar eine Multimillionen-Dollar-TV-Werbekampagne geplant werden konnte. Mit Jacques Cousteau.
Oh.
Der mit der roten Mütze. Mit dem gab es damals tatsächlich einen Werbespot, in dem Cousteau besorgt über sein Boot wandert und aus dem Off kommentiert, dass die Crew schon seit Tagen nur am Zocken ist. Nur für den Fall, dass nicht jeder weiß, wer Jacques Cousteau war. Das war ein sehr bekannter und renommierter französischer Pionier der Meeresforschung und Filmemacher, der 1997 schon verstorben ist. Dabei, also bei dem Spot, sehen wir dann vier seiner Crewmitglieder, die sich nicht vom Fernseher losreißen können, weil sie gerade Echo spielen.
Das ist so super.
Ja.
Cousteau kommentiert dann weiter, dass die Grafik so realistisch sei, dass die Crew gar nicht mehr ins echte Meer wolle.
Wenn das jemand wie Jacques Cousteau sagt, ne?
Ja.
Der weiß, wovon er spricht.
Ernsthaft, der Spot ist ein Highlight. Ganz großartig. Und dass Sega wirklich Jacques Cousteau dafür bekommen hat, am Ende des Spots sagt Cousteau über das Spiel, simply brilliant. Das möchte ich gern zitieren und an Segas Marketingabteilung weiterreichen. Chapeau.
Ja, Wahnsinn. Bei uns wäre es vielleicht Heinz Siemann gewesen, aber ja, wenn
sagen.
Es selbst Jacques Cousteau sagt, der große Jacques Cousteau.
Sein Team will nicht mehr ins echte Meer, weil warum? Es ist so realistisch und es ist simply brilliant.
Das ist super.
Also, der Spot ist auch geil. Ich kann mich nicht erinnern, dass der bei uns lief. Lief der bei uns?
Ich glaube nicht. Also ich habe es nicht mitbekommen.
Ist mir auch entgangen.
Ist auf jeden Fall super geil.
Simply brilliant war auch die Wahl für den Künstler des Covers. Denn man konnte den großen Fantasy-Künstler Boris Vallejo dafür gewinnen. Der hatte im Jahr zuvor auch schon das Cover für Golden Axe 2 gestaltet.
Trivia-Time an der Stelle. Golden Axe war zumindest in Teilen von seinen Arbeiten aus den 70ern und 80ern inspiriert, weil das ist wirklich ein großer Fantasy-Künstler. Und dass der dann das Cover für den zweiten Teil von Golden Axe gemalt hat, da schließt sich ein Kreis, würde ich sagen.
Ja.
Vallejo hat aber auch ein traumhaftes Cover gezaubert.
Ja, das stimmt. Das sieht wirklich fantastisch aus. Übrigens nochmal Trivia Time. Ich habe es gerade schon einmal kurz angedeutet. Wie so oft gibt es hier einen Unterschied zwischen dem japanischen und dem westlichen Cover. Das ist erstmal nicht ungewöhnlich, um ein Motiv an den jeweiligen Markt und so die kulturellen Eigenheiten anzupassen. Im Falle von Echo betraf das vor allem Echo selbst, der in der japanischen Variante sehr viel niedlicher und friedfertiger aussehen sollte. Also der Echo, den wir hier auf dem europäischen und amerikanischen Cover sehen, der, wie ich finde, überhaupt nicht aggressiv oder böse aussieht. Der war den Japanern anscheinend ein bisschen zu aggro. Und da haben sie einen
total neutral.
Sehr viel Kawaii, sagt man, glaube ich,
ja.
Echo auf dem Cover haben. Und naja, kann man sich ja mal angucken. Ja, der sieht schon ein bisschen putziger, ein bisschen comicartiger aus. Tja, und nach den geplanten 9 Monaten und diversen Anpassungen war das Spiel dann auch endlich fertig. Es ging dann aber auch direkt weiter, denn es folgte quasi direkt im Anschluss die Mega-CD-Version. Und die wurde, wir haben es vorhin schon angedeutet, noch mal etwas leichter, also noch leichter als die japanische. Es wurden zum Beispiel Checkpoints eingefügt und so.
Wobei man das leicht auch hier in Gänsefüßchen setzen muss. Es ist immer noch kein leichtes Spiel.
Es gab hier dann auch noch neue Levels und natürlich neue Musik, also echte Musik von CD. Und spätestens beim Soundtrack von CD, da kann man Pink Floyd als Inspiration auch tatsächlich kaum noch überhören. Haben wir ja vorhin ausgiebig drüber gesprochen. Es gab sogar noch ein überarbeitetes Intro und in der Bibliothek in Atlantis gab es Lehrfilme über Delfine zu entdecken. Das finde ich ganz lustig.
Das ist ganz geil.
Und auch da schließt sich so ein kleiner Kreis, denn Lehrfilme, wir erinnern uns, was hat Ed bei Sunburst gemacht?
Der Rätselknacker. Ich meine.
Genau.
Lernsoftware.
Vermutlich hat das nichts miteinander zu tun. Wobei, vielleicht ist er da ja seiner verborgenen Leidenschaft der Lehrfilme nochmal so ein bisschen als Easter Egg nachgegangen. Wer weiß das schon. Insgesamt kann man wohl sagen, dass man mit der Mega-CD wohl das umfangreichste und vielleicht auch kompletteste Echo-Erlebnis haben kann. Und vielleicht das versöhnlichste, weil es gibt mehr Checkpoints. Es ist ein bisschen einfacher.
Mhm.
Also Leute, spielt die CD-Version, wenn ihr die Möglichkeit habt.
Ja, unbedingt. Ich werde mir das auch nochmal in der Mega-CD-Version angucken, nachdem die Mega-Drive-Version schon nicht ohne ist.
Ich sage nur, dass ich es machen würde und tue es dann nicht.
Das machst du meistens so. Nein, ich glaube, ich würde das wirklich nochmal machen. Mega-Drive-Version habe ich gerade schon gesagt, die wurde im Dezember 92 dann auch ausgeliefert. Und damals war es natürlich klar, die Gaming-Presse, die war für die meisten die Hauptinformationsquelle, also für die meisten Spieler, wenn es um neue Spiele ging. Und Sega war es damals sehr wichtig, dass das Spiel Cover-Stories bekam. Und naja, wir haben ja eben schon das wunderschöne Cover von Boris Vallejo erwähnt. Das konnte nur hilfreich sein. Und die Fachpresse war auch nicht nur vom Cover sehr angetan. Man lobte das ungewöhnliche Setting, das Gameplay und auch die schöne Grafik natürlich. Und selbst der Schwierigkeitsgrad, den sahen viele eher als positive Herausforderung, was ich aus heutiger Sicht echt abgefahren finde. Die niedrigste internationale Wertung, die ich gefunden habe, die gab's mit 83% in der EGM, in der Electronic Gaming Monthly, in der Ausgabe 293. Und die höchste, die kommt tatsächlich von, naja gut, die Seite ist nicht ganz unparteiisch, von Sega16.com. Denen war Echo in einem retrospektiven Review aus dem Jahr 2005 volle 100% wert, die Höchstwertung, und die haben geschrieben A Masterpiece und A Timeless Classic. Das hat der Corey Adcock damals getestet und geschrieben. 100% ist krass.
Wie sah es in Deutschland aus?
Ja, die eher distanzierte deutschsprachige Presse, die war trotzdem durchaus angetan. Die Playtime vergab in der Ausgabe 493 immerhin 90%.
Okay.
Also das immerhin möchte ich hier in Gänsefüßchen setzen. Da schrieb man, die Kombination aus Adventure- und Strategieelementen garantiere eine lang anhaltende Motivation. Das mitgelieferte Handbuch, guck mal, die haben es gelesen, enthält neben einer interessant geschriebenen Spieleanleitung auch noch einige wissenswerte Fakten über die Delfine. Wie gesagt, ein sehr schönes Spiel.
Vielleicht hätte da auch drin gestanden, was der Unterschied zwischen Tümmlern und Delfinen ist.
Tja, du hast es da, wir könnten reingucken.
Ich sage jetzt einfach mal, mache ich und tue es dann doch.
Auch hierzulande gab es retrospektive Reviews. Im August 2007, da hat die Seite pixelheroes.de, die scheint es nicht mehr zu geben, auch 90% vergeben. Die Powerplay vergab im Februar 93 immerhin noch 73%. Der erste Satz von Tester Michael Hengst, der ist zu schön, um ihn nicht kurz zu zitieren. Der hat nämlich geschrieben, seit Flipper hatte ich keinen so herzlichen Kontakt mehr mit einem Delfin. Guck mal, der hat auch an Flipper denken müssen. Der Michael, der Hengst.
Am Baum.
Danke. Im weiteren Verlauf des Reviews kritisiert er vor allem die Steuerung. Ja, kann ich verstehen, aber hey, immerhin noch 73%. Kannst nix sagen. Es ist also nicht ganz so schlimm wie so oft. Aber trotzdem sind die deutschen Tester auch bei Echo knausiriger als die internationalen Kollegen.
Naja. Klingt doch aber insgesamt ziemlich versöhnlich und ganz gut. Wie ging's denn weiter nach Echo?
Ja, das Spiel, das begeisterte nicht nur große Teile der Fachpresse, sogar der Deutschen. Auch die Spieler waren wegen des ungewöhnlichen Settings angetan oder zumindest interessiert. Und zwar nicht nur die Hardcore-Gamer und Sega-Fanboys. Durch den Hauptcharakter, einen putzig aussehenden Delfin, der in Japan sogar noch putziger war, griffen auch viele Casual-Gamer, also heute würde man wohl Casual-Gamer sagen, zu. Als man dann aber in das Spiel eintauchte, merkte man ziemlich schnell, dass hier nicht alles so nett und unschuldig war, wie das Cover und die knuffige Grafik vermuten ließ. Tobi, das hast du ja vorhin auch schon mal kurz angerissen.
Ja.
Und auch wenn das Spiel vielleicht einige Spieler im ersten und vielleicht auch im zweiten Moment mit großen Fragezeichen über dem Kopf zurückgelassen hat, muss man sagen, dass Echo the Dolphin durchaus erfolgreich war. Und das bedeutete erstmal, dass es auch Ports des Spiels auf andere Systeme geben würde. Neben dem erwähnten Mega-CD gab es Echo auch für das Master System und das Game Gear. Es gab ja auch, ne, die haben wir vorhin auch kurz erwähnt, die Windows-PC-Variante. Mhm. 93 erschien dann sogar ein sechsteiliger Comic als Teil von Sonic Comics, die es damals gab. Und 94 kam dann der Nachfolger. Wieder vom Kernteam, wieder für das Mega Drive und auch das Mega-CD. Echo The Tides of Time hieß das. Das kann man übrigens, und das finde ich cool, auch auf Deutsch spielen, also Echo the Dolphin gibt es nur auf Englisch, was für mich als Kind und Jugendlicher nochmal eine Hürde gewesen ist, weil ich ja kein Englisch konnte. Den zweiten Teil konnte man jetzt auf Deutsch spielen und die kritisierten Sonar-Maps, die zeigen jetzt das gesamte Unterwasserlabyrinth. Das ist erheblich besser. Wie der Name schon andeutet, geht es hier noch mehr um Zeitreisen und die Geschichte bzw. die Lore des ersten Teils, die wird hier aufgegriffen und weitererzählt. Das Spiel endet übrigens mit einem Cliffhanger, weil Echo tatsächlich als Trilogie geplant war. 1995 kam dann erstmal Echo Junior, das war dann die kinderfreundliche Variante, mit der wahrscheinlich alle bei Echo schon gerechnet haben. Mhm. Und obwohl unser Ed schon ein Konzept für den dritten Teil hatte, kam es leider nie dazu. Aber naja, wer weiß. Im Jahre 2000 kam für das Sega Dreamcast Echo the Dolphin Defender of the Future. Das war allerdings eher ein 3D-Reboot. Annunziata hatte damit nichts mehr zu tun. Immerhin kam das Spiel schon von Novotrade, wobei zu dem Zeitpunkt hießen sie ja schon Appaloosa. Ja, und das war's dann leider mit Echo. Es wurde noch ein zweiter Dreamcast-Teil geplant, der wurde allerdings schon in der Alpha-Phase eingestellt. Und dann ist Sega ja vom Konsolenhersteller zur reinen Software-Schmiede geworden. Es dauerte dann bis 2013, da hat Ed Annunziata einen Kickstarter ins Leben gerufen. Er wollte einen inoffiziellen Nachfolger finanzieren, der The Big Blue heißen sollte. Er wollte dafür $665.000 haben. Ja, er bekam nur 55.764. Nicht mal ein Zehntel. Ich meine, ist nicht wenig Geld, aber wenn man mehr als das Zehnfache haben will, naja, Echo war mal wieder vom Tisch. 2019 hat er mal in einem Interview gesagt, dass Echo für ihn noch nicht vom Tisch sei, dass er aber diese Sache mit dem Side-Projekt hier, The Big Blue, das ist für ihn vom Tisch. Er will ein richtiges Echo-Spiel machen.
Ja, schade, dass das nie dazu gekommen ist. Ich habe noch nicht mal den zweiten gespielt, will mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber wäre schön, wenn so eine geplante Trilogie dann auch irgendwie ihr Ende findet.
Vor allen Dingen, wenn der zweite Teil mit einem Cliffhanger endet.
Ja, ja. Was gibt's denn so für Optionen, wenn man Echo heute noch spielen oder wenigstens nachholen möchte?
Es gibt da schon ein paar Möglichkeiten. Allerdings ist es auf der letzten Sega Compilation, Sega Mega Drive Classics, nicht drauf.
Das hat mich sehr gewundert.
Mich auch. Also ich lese das hier gerade zum ersten Mal oder höre es von euch. Warum ist es da nicht drauf? Also wenn es einen Mega Drive Klassiker gibt, dann ist es doch unter anderem wohl Echo, oder?
Schon.
Ich habe gelesen, dass sich Sega und Ed Annunziata irgendwie um 2016 rum irgendwie mit den Rechten so ein bisschen
haben. Ja, wenn man so ein bisschen durch die gebrauchte Spielabteilung durchstöbert, findet man für die 360 und die PS3 dann doch noch die Mega Drive Ultimate Collection. Da sind beide Teile enthalten. Und wer einen Mega Drive Mini hat, kann auf dem ersten den ersten spielen und auf dem zweiten den zweiten. Und auf dem Mega Drive Mini 2 ist sogar noch die CD-Version vom ersten Teil mit drauf.
Oh, das ist cool.
Auf jeden Fall.
Ende 2023 gab es da diesen einen Hammerschlag, da hat Sega angekündigt, neue Spiele zu alten IPs zu machen, darunter Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage, Shinobi und many more. Das ist aber ominös.
Ich habe mittlerweile sogar noch von Altered Beast gehört.
Könnte es denn sein? Tut sich Sega wieder mit Ed zusammen, um ein neues Echo zu machen?
Ach, das ist ja schön.
Apropos schön, liebe Freunde. Jetzt haben wir wirklich sehr lange über Echo gesprochen. Viel länger, als ich jemals gedacht hätte. Und ich gucke jetzt dich mal an, Markus. War es denn für dich auch schön? Also nicht die Aufnahme heute, sondern das Spiel zu spielen.
Die Aufnahme war nicht nur schön, die war wunderschön.
Das geht runter wie Fischöl.
Lebertran. Ja und nein. Also ich habe mir Echo ja gewünscht und ich habe Echo
bekommen.
Okay, danke.
Ich habe Echo ja als Jugendlicher nicht gespielt, außer diese eine Erfahrung bei Brinkmann. Und ich habe, als ich mir mein Analog Mega SG gekauft habe, da habe ich mich ein paar Abende tatsächlich mal mit der echten Cartridge hingesetzt und habe das gespielt, so wie damals. ohne Speichern, ohne irgendwas. Ich habe mir die Codes aufgeschrieben, die am Ende eines jeden Levels kommen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt keine Speichermöglichkeiten, es gibt ein Passwortsystem. Stimmt, ja. Die habe ich mir aufgeschrieben, beziehungsweise habe sie heutzutage modern vom Fernseher abfotografiert und habe das damals gespielt. Das ist jetzt, keine Ahnung, wann kam das raus? Vor 3 Jahren, 4 Jahren? Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist noch nicht so lange her. So, jetzt habe ich Echo nochmal gespielt. Dieses Mal allerdings mit Emulation, um speichern zu können. Und was ich da schon gemerkt habe, als ich es auf Mega SG gespielt habe, habe ich auch jetzt wieder gemerkt, Echo ist einfach für mich ein Atmosphäre-Monster. Die Atmosphäre, ich liebe die einfach. Die Musik, die Grafik, das ist für mich sehr besonders und damit auch sehr schön und sehr cool. Und trotzdem muss man sagen, man merkt dem Spiel sein Alter schon an. Die Steuerung, die ist teilweise unpräzise und schwammig. Und die Kamera ist krass. Die klebt so an Echo dran, wenn du die Seite wechselst. Also wenn du nach links schaust und einfach dich nur drehst, dann geht die Kamera sofort ein bisschen in die andere Richtung. Wenn du eine kreisende Bewegung machst, die Kamera bleibt immer genau in der Mitte, irgendwie da, wo der Kopf von Echo ist. Es ist wirklich krass. Außerdem wird man vom Spiel, und das ist ja typisch für die damalige Zeit, ziemlich allein gelassen. Die Unterwasserlabyrinthe, die sind sehr verzweigt. Die Sonarkarte haben wir schon erwähnt, die hilft nicht viel. Aber Atmosphäre-Monster. Und jetzt aktuell wünsche ich mir von wenigen Spielen dringender ein Remake, ein modernes Remake als von Echo. Die gleiche geile Stimmung, tolle Pixelgrafik, gern ein bisschen moderner, nicht ganz so, das Schachbrettmuster müsste man ja heute nicht mehr benutzen, was auf dem Mega Drive nötig war. Und dazu ein bisschen tightere Steuerung, ein paar mehr Checkpoints, vielleicht die Möglichkeit abzuspeichern. Das wäre für mich wirklich ein ganz tolles Spiel, aber auch so mag ich Echo. Ich verzeih dem Spiel seine Flaws. Ja, die sind vorhanden, aber hey, ein ganz besonderes Spiel. Ich gebe 4 von 5. Auch wenn es objektiv wahrscheinlich keine 4 von 5 verdient hat, für mich ist das alleine, weil es so besonders ist und durch die Atmosphäre so. 4 von 5.
Voll nachvollziehbar.
Philippe.
Ja, ich hatte zwischendurch so ein paar Rants, die kann ich hier nochmal bündeln. Über die Glyphs habe ich ja schon geflucht, dass die alle gleich aussehen und mir die Orientierung vermiest haben.
Ach komm, da habe ich dich doch schon längst
widerlegt, oder
widerlegt.
Was? Widerlegt. Also es ist einfach nicht intuitiv. Da muss man schon sehr drauf achten und das nimmt einen so aus dem Flow raus. Ja, einerseits schön, dass es sehr eindeutig ist, weil immer direkt wiedererkennbar, ah ja, ein Wegmarker auf die eine oder andere Art und Weise, aber dann doch wieder zusätzlich verwirrend. Die Steuerung, du sagtest es schon, die fühlt sich hakelig an. Enge Passagen oder exakte Sprünge waren immer Geduldsproben. Das war nie so, dass man irgendwann dachte, oder dass ich irgendwann dachte, ich habe ein Gefühl für die Steuerung und ich weiß, das und das muss ich tun, sondern es war jedes Mal, na gut, dann versuche ich es eben ein 5., 6., 7. Mal da irgendwo aus dem Eisloch rauszuspringen und auf den letzten 3 Millimetern nochmal die Rolle nach rechts zu schaffen oder durch die enge Stachelstelle oder was auch immer, die einfach gar nicht klappen wollte. Und dann gab es eine sehr ungnädige Downtime, wenn man Schaden erlitten hat, dann hat man sonst eine etwas eindeutigere Immunität gegenüber Gegnern, wenn man einmal getroffen hat, in anderen Spielen. Und hier war das sehr uneindeutig und ich hatte das Gefühl, teilweise einfach nur unentwegt so im Zehntelsekundentakt immer wieder Schaden zu erleiden. Und der Schadenssound war auch sehr markant bis nervig. Mhm. Alter Schwede, hat der mich zu Weißwurst getrieben. Ja, Kollisionsabfrage mit Gefahrenquellen war manchmal ein bisschen rätselhaft. Also nicht, dass ich manchmal durch die hakelige Steuerung mich von Gegnern weggedreht habe und die Schwanzflosse den Gegnern ins Gesicht gehauen habe und ich erlitt dann den Schaden. Nein, manchmal waren sogar 3-4 Pixel Abstand zwischen mir und den Gegnern und trotzdem löste es aus. Alles so schade, weil dieses ganze Leben und Leben lassen Setting mit den vordergründigen Explorations- und Rettungsmissionen ja eigentlich erfrischend konstruktiv war und dann war man nicht so auf Stealth oder Durchmetzeln angewiesen, sondern konnte sich überlegen, jo, was ist denn das hier für ein Puzzle-Labyrinth und wo sind meine Kumpanen und wie kann ich die retten und wo finde ich die Zeitmaschine, die notwendig ist oder den weisen alten Wal? Das ist alles so ganz anders als töte alle, gelange rechts an. Von daher ist viel in der Grundlage richtig gemacht worden und dann in der schlussendlichen Umsetzung hat's mich zumindest verlassen. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Grundidee so gut, dass ich auch bei einer knappen 4 von 5 landen würde.
Ja, krass.
Tobi, was sagst denn du?
Ja, also das Spiel ist schon toll. Vor allem grafisch und in der Präsentation liegt da für mich der ganz große Reiz. Das habe ich ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen.
Atmosphäre-Monster.
Ja, die Atmosphäre. Ich bin ja grundsätzlich und immer Fan von einer dichten Atmosphäre und das funktioniert hier bei Echo auch total gut. Also da gebe ich dir hundertprozentig recht. Das ist eine Atmosphäre, die hier durch verschiedenste Hebel erzeugt wird, die man, glaube ich, bei wenigen Spielen so findet. Das macht schon einfach Spaß, mit Echo hier durchs Wasser zu explorieren und zu schwimmen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es einfach ein befriedigendes Moment ist im Spiel. Und hier ein echtes Tier zu steuern und kein anthropomorphes Wesen, das ist wirklich sehr, sehr cool. Allerdings muss ich sagen, ich bin mit dem Spiel selber nicht so richtig warm geworden. Für mich hätte es gerne ein bisschen weniger Adventure und etwas mehr Action sein dürfen. Und damit spiele ich so ein bisschen auf den Umstand an, dass man hier so allein gelassen wird. Das ist auf der einen Seite cool, wenn man seine Ruhe hat und es gibt ja auch keine Zeitbegrenzung, keine Limitierung oder so. Aber irgendwann sticht's ja einen doch so ein bisschen. Man möchte vorankommen, man will irgendwas machen, man will Erfolgserlebnisse und vielleicht steckt da dann doch mehr japanischer Spieler in mir, als ich dachte, dass ich da ein bisschen zu ungeduldig bin. Aber nichtsdestotrotz ist es am Ende ein tolles Spiel, ein einzigartiges Spiel für mich. Vor allem jetzt nach dieser ganzen Recherche und dem Wissen um die Hintergründe, die wir da jetzt gesammelt haben, kriegt das nochmal so einen ganz anderen Twist. Und ich würde am Ende eine gut gemeinte 3 von 5 vergeben.
Und damit haben wir es mal wieder.
Das klingt ganz so. Und wir hoffen, dass euch, liebe Hörer, unsere Delfin-Therapie heute gefallen hat.
Das war ein Deep Dive.
Wenn dem so ist, dann lasst uns das gerne wissen und lasst uns eine nette Bewertung da auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Ihr könnt uns auch gerne einen netten Kommentar auf unserer Website www.ewiggestern.de hinterlassen.
Und ihr könnt uns natürlich auch bei Steady unterstützen seit einiger Zeit. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Dafür müsst ihr auch nicht deep in eure Tasche diven, um uns was Gutes zu tun.
Nein, wir sind billig zu haben.
Definitiv. In diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen.
Ja.
Macht's gut und Philippe, jetzt gucke ich dich an.
Bleibt am Drücker.
Ach, ich dachte, da kommt noch irgendwas jetzt, aber na gut.
Nach 3 Stunden Aufnahme.
Bis dann.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Day 19. I am concerned about the crew. After all, Echo the Dolphin is not just a game, it is an adventure. The graphics are so real, they don't want to go into the sea anymore. 27 levels of danger, mystery, and beauty, all through the eyes of a dolphin. Simply brilliant. Thank goodness, my trusty skipper Pierre has no interest in this new game.